ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich freue mich besonders über Gäste, mit denen du verbal Ping-Pong spielen kannst, die immer noch ein bisschen genialer und besser sind als du selbst. So wie Harald Schmidt.
Talk mit Thies.
Wer beruflich im Zug telefonieren muss, macht was falsch, finde ich. Du kannst gleich ein Schild rummachen, bin Loser.
Disziplin,
Disziplin. Welches Musical?
Oh. Disziplin.
Das weiß ich nicht.
If you have to throw your hammer for the country. Sie sind einfach zu Salzsäulen erstarrt. Das ist heute nicht mehr vorstellbar, weil heutzutage hat ja jeder einen Insta-Account und schon mal den nackten Arsch reingehalten. Das waren aber immer Deutsche, die in den Pubs einen auf ihre machen. Aber es war so falsch. Ich habe bei Chorellen wie Macht hoch die Tür oder so, den wirklich jeder kannte, so falsch gespielt, dass die Leute in der Gemeinde zu meiner Mutter gesagt haben, gell, heute spielt wieder der Harald.
Es ist immer ein großer Spaß, sich mit Harald Schmidt, einem unserer bekanntesten Satiriker hier in Deutschland, zu unterhalten. Wir haben uns diesmal ohne besonderen Anlass getroffen. Beim letzten Mal haben wir uns gesehen bei einer Veranstaltung, die eine Freundin von mir zusammen mit ihm gemacht hat. Und danach waren wir noch zusammen im Restaurant essen und wir unterhielten uns plötzlich über Musicals. Und ich war überrascht, in wie vielen Musicals er denn schon war. So hatte ich ihn gar nicht eingeschätzt. Und so kam es zu der Verabredung, wir müssen mal wieder einen Podcast zusammen machen und dann quatschen wir ein bisschen über Musicals. Das haben wir auch gemacht, als wir uns jetzt in Köln getroffen haben, aber es ging noch um so viel mehr. Es wurde allerdings so eine Art Kulturpodcast. Wir sprechen über Schauspielerei, über Filme, Fernsehserien, natürlich das Traumschiff, bei dem Harald Schmidt regelmäßig mitspielt, und wir schnacken übers Orgelspielen, denn er ist ja Organist. Und auch zu meinem Lieblingsthema hat er etwas zu sagen. Menschen, die lautstark im Zug telefonieren und sich benehmen, als seien sie die einzigen Menschen auf der Welt. Ja, wie immer war es ein wilder Ritt durch eine Vielzahl von Themen, zu denen wir uns ausgetauscht haben. Viel Spaß mit Harald Schmidt.
Ein Podcast von SWR3.
Harald Schmidt ist da.
Und vielen Dank für die Einladung, sagt man, glaube ich, ne?
Ja.
Ja, danke, dass ich da sein darf. Sehr gern.
Wir machen das jetzt einmal im Jahr, glaube ich, ne?
Ja, dann
wir haben es ja schon wieder Ewigkeiten nicht gesehen.
Ja, wie lange ist es denn her?
Jahre. Es ist Jahre.
Ja. Und die Zeit rast.
Ja. Und dann haben wir mal zusammen Abend gegessen, vor einiger Zeit.
Ja, in Worms.
Und, genau. Und dann hast du den Vorschlag gemacht, hey, komm, lass uns zusammenkommen, wir reden über Musicals.
Kam der Vorschlag wirklich von mir? Nee.
Es war anders.
Ich wusste nicht, dass du ein absoluter Musical, nicht nur Freak, sondern Kenner bist.
Ja.
Dass du dich unglaublich auskennst. Und ich sage, von der Seite kennt man dich ja gar nicht und es wäre toll. Ich tue so, als wäre ich dein Gast, aber du hast die Möglichkeit, dich als wirklich den größten Musical-Experten, den ich kenne, zu präsentieren.
Entschuldige bitte. Doch. Du kennst niemanden, der ein größerer Musical-Experte ist. Das kann wohl nicht sein.
Doch, wirklich wahr. Und der auch so in kleineren Sachen, so Off-Broadway und so drin ist.
Ja,
ja.
Okay.
Also nicht nur Evita oder Cats, sondern eben auch aktuellere Sachen.
Aber ich war so erstaunt, dass du öfter in Musicals gehst. Was war dein letztes, was du gesehen hast?
Cabaret.
Oh, in London.
In London und auch im Vergleich in Stuttgart.
Staatstheater.
Ah,
okay, das ist natürlich
ganz unterschiedliche Konzepte und auch ganz unterschiedliche Art der Darbietung.
Ja.
Und in London wurde auch nicht durchgehend mitgeklatscht vom Publikum. Also bei diesen volkstümlichen, denken wir, Tomorrow Belongs to Me, wo der Nationalsozialismus aufkommt. Auch da war in Stuttgart eigentlich gute Laune, weil wenn man schon mal in Stimmung ist. Ne?
Das volkstümliche Cabaret.
Ja.
Hast du mal gesungen in einer Produktion am Theater?
Ich singe
schon, oder?
Ja, ich habe gesungen und ich singe wieder im Weißen Rössel an der Volksoper in Wien.
Du bist in Wien.
Ja, ich bin in Wien.
Du bist angekommen.
Ja, eigentlich schon. Also es macht was mit einem, wie wir sagen. Ja.
Aber es ist alles ausverkauft schon, ne?
Nein, das nicht, aber es ist sehr, sehr gut besucht und wir vom Musiktheater, beachte bitte, dass ich nicht mehr Oper, Operette sage, sondern Musiktheater, planen ja weit im Voraus und ich habe jetzt schon die Termine für 2027.
Krass.
Ja. Da habe ich einen Song.
Wie heißt der? Welcher ist das?
Erst wann's aus wird sein.
Erst
wann's aus wird sein, mit Anamusi und mit dem Wein. stapperte die sieben Sachen ein und fuhr heim. Aber ich sing's nicht im Wiener Dialekt, natürlich, das würde ich mir nicht anmaßen in Wien. Ich singe es mit so einem leicht schwäbischen Sound, weil ich spiele Professor Hinzelmann. Okay. Und den haben wir schwäbisch angelegt. Der kommt mit seiner Tochter Clara, die dann den schönen Sigismund heiratet und fragt als erstes mal nach den Zimmerpreisen.
Und wie klingt's auf Schwäbisch?
Das ist ein Veilchen am Hut kann der Frühling sein. Ein Sonnenstrahl sagt, es gibt Sonnenschein. Und leer ich mein Weinglas, dann fahr ich nach Haus. Den Weinberg trinkt doch keiner aus und so weiter.
Schöner geht's ja nicht, als einfach mal abends in Wien auf der Bühne stehen.
Und das Sensationellste ist natürlich, wenn du dann aus dem Orchestergraben begleitet wirst. Das kennst du ja als reiner Schauspieler nicht.
Nein.
Ja, das ist dann schon, und ich weiß auch seither dann doch mehr das zu schätzen, was so Wagner-Sänger können. Ne?
Ja.
Sehr Schlacht.
Vor allem in Bayreuth, ja. Wo ja das Problem ist, dass da, es gibt ja diesen Deckel, ne, ja. Und der Sound geht aber erstmal auf die Bühne,
ja.
Und dann erst ins Publikum. Ja. Für die Sänger heißt es, sie kriegen den ganzen Föhn ab,
ja.
Und dürfen aber nicht versuchen, gegen anzusingen.
Ja.
Die hören es einfach so wahnsinnig laut,
ja.
Und müssen aber normal bleiben,
ja.
Ja, damit wir es einfach angenehm hören. Und das ist ja, glaube ich, eine richtige Herausforderung. Hättest du Bock, da mal zu stehen und da mal auch dich begleiten
schon
zu lassen?
Das ist wie das Burgtheater. Als Theatermensch kannst du natürlich, wenn Bayreuth anruft, sagst du nicht nein. Ja, aber du musst dann schon liefern. Die Gemeinde dort ist sehr streng. Nein. Sehr viele Freaks, die weltweit unterwegs sind,
ja.
Von Ring zu Ring. Und ich war erst einmal da, aber ich habe schon gehört, es wird auch gezielt gebuht. Also wenn die Leistung nicht so war, wird konkret eine Sängerin oder ein Sänger ausgebuht, ja. Und bei den anderen bricht der Jubel los.
Und das ist krass, oder? Das musst du erst mal abkönnen, wenn du da stehst.
Ja, weil alle wissen, es ist nicht ganz unberechtigt, ne? Nee, das ist so.
Welche Inszenierung hast du gesehen? Was war's?
Den Tannhäuser.
Tannhäuser, okay.
Der wirklich grandios war mit meinem Kollegen Klaus-Florian Vogt. In der Titelrolle, der mir auch die Karte besorgt hat.
Du hast recht, einer unserer bekanntesten Wagner-Tenöre, ja. Auch weltweit.
Ja.
Und ihr macht zusammen einen Podcast nämlich auch, ne?
Einen Podcast auf der Bühne.
Wagner
zu dritt, ja, Gesprächsreihe. Er singt und ich frage ihn und er erzählt Geschichten aus seinem reichhaltigen Wagner-Leben und das kommt unglaublich gut bei den Leuten an, weil es natürlich Backstage, ja.
Und wer ist der Dritte?
Der Dritte ist Jobs Schneiderath, ein fantastischer Pianist, der Korrepetitor lange war in Dresden und Assistent ist von Christian Thielemann, seit ewigen Zeiten.
Ja. Ja.
Auch durch alle Schlachten gegangen. Und diese Korrepetitoren, das ist ja unglaublich, was die so drauf haben. Viele wissen gar nicht, was es ist, aber die begleiten ja auch teilweise die komplette Oper dann in der sogenannten Klavierhauptprobe aus dem Graben raus mit einem enormen Können.
Wann hast du das letzte Mal Orgel gespielt?
Ewigkeiten her, weil es ist zwei Gründe. Zum einen ist es kompliziert, an den Schlüssel zu kommen für die Orgel.
Oh Gott, wirklich?
Du musst im Fahrbüro klingeln, da muss einer da sein, da müssen sie reinlassen und so weiter. Und ich habe so viele fantastische Organisten. Ich habe hier ein Kinderkonzert gemacht in Köln mit Iveta Abkalna. Eine grandiose Konzert.
Ist das die Hausorganistin von der Berliner Philharmonie?
Nein, das kann sein.
Die hat einen ähnlichen Namen und kommt auch aus, ich glaube, kommt aus
Lettland.
Lettland.
Ja.
Also die ist, glaube ich, Lettin.
Ja, die ist Lettin.
Also nee, die von Berlin, meine ich.
Ja, aber
die habe ich neulich im Konzert erlebt.
Ja, aber das kann sein, dass die sind ja immer so in Residence, dass sie das auch schon war.
Mhm.
Und das heißt, wenn du solche Leute erlebst, wie die auch allein, wie die Orgel registriert und natürlich, was sie technisch drauf haben und musikalisch, da habe ich dann Schwierigkeiten, nochmal die Finger auf die Tasten zu legen.
Denn du bist, das wurde mir jetzt nochmal klar, ausgebildeter Kirchenmusiker und Organist.
CCC-Organist, also Hilfsorganist.
Also, Hilfsorganist.
Ja, aber schon mit so einer gewissen theoretischen Grundlage. Aber das kommt natürlich nicht mal mit dem Fernrohr an das ran, was diese Leute können. Und vor allen Dingen, ich habe dann halt diese Stücke, die ich eigentlich spielen wollte, nicht geschafft. Zu schwierig.
Oh. Mhm. War das auch zu hören irgendwann mal, dass du es nicht geschafft hast?
Oder ja,
wusste man das vorher? Also ich kann ist der Horrormoment, den du noch im Hinterkopf hast?
Ich war da relativ schnell schmerzfrei. Ich habe mich entschieden, die falschen Töne liegen zu lassen, also die Finger, ja, mit dem Bewusstsein, das ist eine neue Form von Harmonisierung und Harmonielehre, die im Grunde Max Reger oder Gustav Mahler zu Ende denkt. Mhm. Aber es war so falsch, ich habe bei Chorellen wie Macht hoch die Tür oder so, den wirklich jeder kannte, so falsch gespielt, dass die Leute in der Gemeinde zu meiner Mutter gesagt haben, gell, heute spielt wieder der Harald.
Ja. Fandest du das damals auch lustig, wenn du das gehört hast?
Es blieb mir nichts anderes übrig.
Oder ist es jemals an dich herangetragen worden?
Ja doch, das hat mir meine Mutter gesagt, aber es blieb mir nichts anderes übrig, als es lustig zu finden, weil die Leute hatten ja recht. Ja. Die Leute hatten ja recht. Und was ich auch nicht konnte, ist, wonach ich auch einen Organisten beurteile, inwieweit er die Choräle begleitet. Ob er frei harmonisiert, das machen die Besten sowieso. Also jede Strophe anders. Aber sie registrieren auch jede Strophe anders. Und ich habe mich natürlich an das katholische heißt Gotteslob, Gesangbuch, das evangelische heißt EKG, wie die gleichnamige Herzuntersuchung. Aber es ist das evangelische Kirchengesangbuch. Mhm. Ja. Und da hast du einen durchkomponierten Satz, nachdem ich gespielt habe. Aber wenn du hier im Kölner Dom und so weiter die Leute hörst, die begleiten jede Strophe anders.
Ich war ja ganz erstaunt zu hören von hier diesem Wunderkind aus England, Anna, der Nachname fällt mir gerade nicht ein.
Aus der Royal Albert Hall.
Aus der Royal Albert Hall, die Hausorganistin von dort, also Instagram-Star par excellence, macht die Orgel wieder sexy. Die hat ja dann auch einige Konzerte in Deutschland gespielt und braucht aber den ganzen Tag am Vortag, um die Orgel für sich einzustellen und die Register auf ihre Bedürfnisse einzustellen. Da war ich echt erstaunt. Ich habe keine Ahnung von der Orgel.
Ja, nee, und das weiß ich auch von Iveta Abkalner. Die macht das teilweise die ganze Nacht vorher.
Ja, genau.
Stundenlang. Naja, du hast ja so eine Orgel wie im Kölner Dom, die hat 5 Manuale. Klaviaturen, ja. So. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Register die hat, aber es sind auf jeden Fall über 100. Und da hast du ja natürlich die tollsten Stimmen. Und da musst du schon wissen, was du machst. Und dann haben die das ja auch in den Noten aufgezeichnet, wann der Wechsel kommt. Das ist ja, macht es so. Dann gehen die neuen Register rein, ja. Und dann machen die das teilweise während sie spielen selber. Oder sie haben bei komplizierten Sachen eine, der es für sie macht. Da sagen die mir aber, sie können es eigentlich, den muss man ertragen können, weil du hast dann du spielst, neben dir steht einer und der macht zum Beispiel oder so, ja, oder geht so zögerlich ran, anstatt einfach ranzugehen, bumm, den Knopf zu drücken, aber du kannst da die ersten Sachen programmieren und da musst du aber natürlich schon wissen, was du machst und das Prinzip ist natürlich überall dasselbe, aber trotzdem ist natürlich jede Orgel individuell gebaut und die weltbesten Orgelbauerfirmen kommen aus Deutschland. Mhm. Das ist ein unglaublicher Job und die haben komischerweise auch keinen Nachwuchsmangel, dass Leute Orgelbauer lernen wollen.
Gibt es genug Orgelspieler und Spielerinnen?
Ja, das muss man.
Das schon.
Es gibt die Organisten und das teilen sich ein A, B und C Musiker. Ich war C, das ist also Desperate Housewife, ja. Und A ist Musikhochschule und B ist so Kirchenmusikschule, also auch schon sehr gut, aber eben kein Konservatorium. Und teilweise habe ich schon Gottesdienste erlebt, da sitzen 5, wie man sagt, alte Weiber drin und oben spielt einer Weltklasse. Also das heißt, bei aller Krise der Kirche und bei aller Sparmaßnahmen, aber das leisten die sich doch noch, dass da wirkliche enorme Könner eigentlich sich selber was vororgeln.
Du als C-Organist hast aber nicht nur in dieser einen Kirche dann. Oder hast du in Nürtingen gespielt oder wo war das?
Nee, in Nürtingen durfte ich nur im katholischen Gemeindehaus die Kindergottesdienste begleiten auf dem Flügel. Das spielte man Jazzmesse, wie das damals hieß. Wenn das Rote Meer grüne Welle hat, hieß zum Beispiel ein Choral. Und ansonsten fuhr ich mit dem Pfarrer über die Dörfer nach Neckarhausen, nach Zitzishausen und spielte dort, da waren wir Gast in den evangelischen Kirchen, weil da gab es gar keine katholische Kirche. Das heißt, wir mussten um 8 Uhr spielen, weil um 9.30 Uhr kamen die Protestanten und feierten ihren Gottesdienst. Ja, das heißt, ich musste um 7 Uhr jeden Sonntag in der Sakristei antreten.
Das war eine richtige Roadshow.
Also, es war vor allen Dingen ein frühes Training für den Job, weil egal wie der Samstagabend lief, um 7 Uhr morgens hieß es ready for takeoff.
Ja, krass. Ja? Gut, aber das war eine Schule.
Disziplin.
Die hast
Disziplin.
Du mitgenommen.
Disziplin. Welches Musical?
Oh. Disziplin, Disziplin, Disziplin.
Das weiß ich nicht.
If you have to throw your hammer for the country. Matilda?
Oh, Matilda. I've only seen it once, Harold.
I've seen it five times.
Have you seen it five times? Ja, ich hab Matilda nur ein einziges Mal
und,
gesehen.
Wie hat sie gefallen?
Ja, ich fand es toll. Ja. Diese Kinder, die ja quasi ihre Energie entgegenschleudern im Publikum. Und da denkst du, wie krass sind die? Und deswegen wird Matilda in Deutschland vermutlich nie laufen können auf dem Niveau.
Ja.
Du kriegst diese Kinder nicht zusammen.
Du kriegst die Kinder nicht und du brauchst, glaube ich, auch ein bisschen Verständnis für dieses englische Schulsystem. Wobei das ist ja bei Harry Potter funktioniert ja auch. Ja. Mhm. Aber natürlich diese Rolle der, wie heißt du, Mrs. Trunchbull?
Mrs. Trunchbull, die konnte ich nicht ertragen.
Wirklich?
Nein, wirklich. Ich konnte sie ästhetisch nicht sehen. Weil, also sie ist ja quasi... Ein Mann in der Rolle einer Frau, ehemaliger Hammerwerfer oder irgendwas ähnliches.
Throw the hammer for the country.
Throw the hammer. Und boah, ich habe gedacht, ich kann nicht hinkommen.
Wirklich?
Das habe ich noch in Erinnerung. Ich fand es furchtbar.
Man muss ja natürlich sagen, in der Premiere, ich habe den Namen vergessen, war es natürlich einer von der Royal Shakespeare Company, der das macht.
Ja.
Und es ist ein irres Kostüm. Also es ist eigentlich so ein bisschen schon fast so folterartig. Lederkostüm. Dann hat er so ein Dutt, die Perücke und Kniestrümpfe. Und also man kriegt wirklich Angst, wenn man die Figur sieht. Aber das heißt, er spielt, er singt und er macht am Schluss ja noch einen gestreckten Salto über das Pferd oder über den Kasten.
Habe ich nicht mehr in Erinnerung.
Im Tonunterricht.
Mir ist es ja 10 Jahre her, dass ich es gesehen habe.
Das ist ja das, was mich am Musical so fasziniert. Zum Beispiel Billy Elliot habe ich auch, weiß nicht wie oft, gesehen. Mhm. Da hast du ja Bergarbeiter, die da spielen. Und die sehen aus wie Bergarbeiter, diese Schauspieler. Aber am Schluss gehen sie halt noch in Spagat. Und sie steppen. Ja?
Ja.
Und das ist natürlich ein Reservoir, auf das die in England und in New York zurückgreifen können. Mittlerweile gibt es das, glaube ich, auch in Deutschland, weil der Markt einfach so hart ist. Ne?
Ja.
Also gibt Matilda, viele, die dann sich hier bewerben. Ja.
Okay, ich weiß gar nicht wo. Also ich hab's.
Matilda?
Am Stadttheater oder was?
Wo denn?
Nee, gibt's Matilda in Deutschland?
Nein, ich glaube, in Zürich hat man es jetzt gemacht.
In Zürich hat man es gemacht, Ja, ich weiß, ständig, wenn ich vom Covent Garden zur Shaftesbury Avenue gehe, weißt du, dann gehst du am Donmar Warehouse vorbei, dann komme ich nämlich immer an Matilda vorbei, wie auch vorletzte Woche.
Wirklich?
Ja.
Was hast du da gesehen?
Ich habe gesehen, erst Into the Woods, Stephen Sondheim, was ist super, und brand new, and Harold, I don't think you've seen it.
Nämlich?
Paddington.
Ach nee, nein, natürlich habe ich es nicht gesehen.
Ein Paddington läuft jetzt seit ein paar Wochen.
Ja.
Ist wunderschön, ist sensationell schöne Show. Großartig.
Ach was.
Ja, der Paddington-Bär, der 3 Meter vor mir war. Ja. Ich habe so ein Return-Ticket bekommen.
Ja.
Ist ja seit Wochen ausverkauft.
Ja.
Und der Paddington-Bär steht so 4 Meter vor dir und du siehst, und es ist faszinierend, dass diese Mundbewegung von dieser Paddington-Puppe, diesem Kopf, lippensynchron auf alles sind, was er spricht oder singt.
Ja, ja, ja.
Das heißt, da ist irgendeine KI, irgendein Computerprogramm, das wirklich die Puppe synchron machen lässt.
Und das lohnt sich, ja?
Ich fand es ganz großartig und es war ein ganz berührender Moment. Paddington war so der Erste beim Applaus, verabschiedete sich und dann ging er nach hinten und dann kam die ganze Crew und alle machten Verbeugung und ganz zum Schluss kommt eine kleinwüchsige Frau auf die Bühne, aber nicht mit Kostüm, nicht Kopf abgenommen, sondern nur sie alleine und alle erkennen sofort, das war Paddington.
Ja.
Und Riesenjubel, Riesenapplaus. Dann guckst du im Programmheft nach. Die hat auch schon in jedem Star Trek-Film gespielt. In jedem Herr der Ringe mit dabei, weißt du?
Ja.
You have to see it.
Und sag mal, wie dieses Return-Ticket, wie funktioniert das?
Du guckst online einfach, ob irgendjemand krank geworden ist. Glücklicherweise, in Anführungszeichen, wird ja immer jemand krank.
Ja.
Und dann kriegst du, dann plötzlich steht da wieder online wieder ein Ticket.
Ach so.
Zweite Reihe.
Ach so.
Ja. Also es ist gut, wenn du nicht mit 5 Leuten dann gehst.
Ja, nee. Und
weil 5 nebeneinander kriegst du nicht so schnell.
Ja, aber ich kauf die dann im Voraus, weil ich bin dann irgendwie 2 Nächte da und da muss es klappen.
Absolut.
Und es ist immer genauso. Die Karten kosten im Schnitt 150 Pfund. Ja.
Ja, manchmal geht es ein bisschen günstiger.
Naja, aber du willst ja auch was sehen und so.
Nee, aber auch so die Tore. Manchmal kriegst du aber auch schon vorne für 120. Sie haben ja jetzt Dynamic Pricing. Verstehst du? Dynamic Pricing gibt's ja jetzt immer.
Das heißt?
Die Preise variieren. Je nach Bedarf, nach Nachfrage, gehen die hoch und gehen mal wieder runter. Ja.
Aber es ist immer eine Investition in die eigene Motivation, oder?
Ja.
Findest du nicht?
Total.
Du sagst total. Also zum Beispiel, ich sage eigentlich, zum Glück muss man da nicht antreten. In Konkurrenz.
Ja. Ich bin ja Hobby-Schauspieler, ich habe englisches Theater, aber wirklich, ich bin Amateur-Schauspieler. Aber manchmal habe ich schon Leute auf der Bühne gesehen, die waren so gut, dass ich am liebsten nicht mehr, nicht mehr irgendwie auf die Bühne gegangen wäre. Ja. Weil ich denke, ja, so muss es sein. Ja. Alles andere ist Grütze. Also das habe ich auch. Also es kann auch demotiviert sein. Auf der anderen Seite ist es auch wieder motivierend.
Ja, aber du siehst, es geht.
Ja. Aber auch frustrierend.
Naja, aber wenn du die 800. Vorstellung siehst am Nachmittag und es ist immer noch, als wäre gerade die Premiere gewesen, ja, irre, das ist es ja.
Irre.
Dieses Professionelle, dass es egal ist, wann du es siehst oder auch wenn einer von den Understudies einspringen muss.
Ja,
für den sogenannten Star.
Die können.
Zack, alles drauf. 3, 4 Rollen zum Teil. Ja, ja. Also das ist schon, so sieht das System aus, wenn es keine staatlichen Subventionen gibt. Das muss man ganz klar sagen, ja.
8-mal die Woche sowas durchziehen,
ja.
Trotzdem.
Ja.
Das ist einfach, es ist unvorstellbar, dass man das machen kann. Also wenn du die ganze Zeit auf der Bühne stehst.
Ja, die sagen aber natürlich auch, bei Cabaret und so, da wechseln die ja ungefähr alle 10 Wochen die Hauptrollen und die sagen, sie machen es ja auch nicht länger, weil es natürlich eine wahnsinnige Disziplin erfordert. Du kannst ja auch nicht am Abend vorher Halligalli machen und dann musst du am nächsten Tag da wieder antreten, sondern es ist wirklich eine sehr, sehr, sehr fordernde Angelegenheit. Aber die wissen natürlich auch, was es wert ist, wenn du in so einem Ding eine Hauptrolle kriegst. Denn du kriegst nicht die Hauptrolle, wenn du nur deinen Namen hast. Du musst es wirklich bringen, sonst funktioniert das Ding einfach nicht.
Ja. Ja. Hast du immer Disziplin gehabt?
Ja.
Bist du jemand, der sehr diszipliniert gewesen ist?
Definitiv.
Wo hast du es her?
Das ist irgendwie so ein, das ist auch dann so der Ehrgeiz, dass man es immer so gut wie möglich abliefern will. Ja, und es geht nicht, du kannst nicht, also als ich meine Show täglich gemacht habe, du kannst nicht am Abend versacken und am nächsten Tag musst du wieder antreten, das ist einfach kräftemäßig gar nicht durchzuhalten.
Ja. Ja.
Und man kommt sich natürlich auch so Broadway für Arme vor, also auch so, dass es kein Wetter gibt, ja, zum Beispiel am Broadway habe ich auch bei Letterman gesehen, es war Schneesturm, ja, der Gast an dem Abend war Larry King und sie kamen beide mit dem Schlitten angefahren, ja. Und ich weiß auch, in New York, wenn es Schneesturm ist, pennt die Truppe im Theater. Das gibt es nicht. Ach du, ich habe den Bus nicht gekriegt und ehrlich, heute haben wir früher angefangen. Nee, ist nicht. If you got a job to do, you gotta do it well.
Hattest du jeweils das Gefühl, so wie ich, das ist jetzt so unglaublich gut, ich möchte gar nicht mehr wieder antreten. Kennst du das?
Ja,
jemand
aber da,
war so gut.
Ja, aber jetzt, wie, du meinst?
Dass jemand so gut war, dass du gesagt hast, da werde ich nie rankommen.
Ach so, nee, da musst du eine Technik entwickeln, dass dir ganz schnell was einfällt, was du kannst, was der nicht kann.
Sehr gut. Und was war es bei dir?
Bei mir war es definitiv Stand-up. Also wenn ich einen sehe, der singt, tanzt, spielt und dann noch einen Salto macht, wenn er eigentlich schon bewusstlos ist, ja. Ich habe zum Beispiel jetzt die Biografie von Steve Martin gelesen, die er selber geschrieben hat.
Mhm.
Mit das Beste, was es für Stand-Up-Comedians gibt,
cool.
Finde ich. Wirklich, ja. Und da kam ein Name, der Mann heißt, glaube ich, Wally Boke. Du kennst ihn als Experte.
Wally Boke kenne ich nicht.
Der war der Superstar der Disney Parks, des ersten Disney Parks.
Okay.
Er hat es, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Jahre gemacht, es waren 40.000 Vorstellungen.
Mhm.
Und das kannst du dir alles auf YouTube angucken. Und wenn du das siehst, der Inhalt ist natürlich 50er Jahre.
Ja.
Aber das Handwerk und die Perfektion, zeitlos. Und die Nummer, wenn du das siehst, was er macht und er singt, er tanzt, er spuckt so Bohnen aus, sodass du glaubst, es wären die Zähne, dazu kommen präzise von unten vom Schlagzeug live die Akzente, ja. Und wenn du denkst, jetzt geht nicht mehr, dann macht er noch einen Flickflack. Also da ist ein solches Können vorhanden, ja.
Ja.
Und der war davor das Idol von Steve Martin, weil Steve Martin hat als Schüler das Licht gemacht für ihn als Ferienjob. Wally Boke, der auch eine eigene Plakette dann da gekriegt hat, was für Disney eine, und man hat auch so eine Arroganz, habe ich dann festgestellt, ach Disneyland und so. Nee, nix.
Ja,
fünf
ja.
Shows pro Tag und du denkst, das es gibt nicht. Und dann so Leute, die nur einen 8-Minuten Auftritt haben, wo du dich aber auch wegschreist vor Lachen. Einem, dem einfach alle Musikinstrumente kaputt gehen. Ja, und ich sage, naja, gut, also, nee, es ist einfach, und es lebt von der Präzision und dass man einfach sagt, auch in der 5. Show gehe ich raus mit der Ernsthaftigkeit der ersten.
Steve Martin hat darüber geschrieben.
Ja.
Meine Frau macht sich heute noch darüber lustig, weil sie sagte mir, als wir uns damals kennengelernt haben, ja, da ist irgendein Film mit Steve Martin und so. Ich habe es aber nicht erkannt.
Ja.
Und dann irgendwann sagte ich, Steve Martin meinst du?
Ja.
Und sie, Steve Martin.
Und so,
das geht ja 20 Jahre und länger.
Ja.
Steve Martin.
Ja.
Magst du Irish Music? Do you like Irish Folk, Harold?
Ich kenne es eigentlich nur so von früheren Interrail-Zeiten, wo so ein paar rothaarige... Das waren aber immer Deutsche, die in den Pubs einen auf ihre machten. Und ich hatte auch Folk-Music-Platten, aber ist ein bisschen jetzt... Für mich die Zeit vorbei.
Ich liebe die Viertel. Und vor allem einmal im Jahr gibt es ja diese Irish Folk Tour. Ja. Die touren dann so auf 20, 25 Termine durch Deutschland. Und da war letztes Mal, ich war in Karlsruhe, da war dann eine, die hat er moderiert. Ja. Und ich nur so, oh Gott, die macht das so gut. Und die hatte keinen Zettel. Die hat sich einfach nur hingestellt. Ja. Und die hat so druckreif moderiert. Die hat mich nochmal angesetzt, neu formuliert. Es war druckreif, es war locker. Ja. Und ich habe gedacht, krass, so möchte ich das auch können. Ich habe sie dann kontaktiert und sie hat mit der Musik eigentlich nichts zu tun. Es ist eine norwegische oder schwedische Musikerin, die in Berlin wohnt. Und man hatte sie gefragt, hast du Lust, Moderation zu machen? Und sie hat es gemacht und sie erzählte mir dann, sie hat es zum allerersten Mal in ihrem Leben gemacht. Sie hatte vorher, natürlich hat sie bei kleinen Konzerten schon mal mit Publikum gesprochen, aber sie stand noch nie auf einer Bühne und hat moderiert.
Ja.
Und dann kommt die und ich sehe das und höre das und denke nur, ich möchte das nie wieder machen. Wenn die mit dem Talent da ankommt, ey, leck mich, ich will nicht mehr. Ja. Das ist ja frustrierend. Ich werde nie so gut sein, wie die das gemacht hat. Weißt du?
Ja, ich verstehe schon, ja, aber
ja, so ist es halt.
Schafft sie es auch, denn da schreibt Steve Martin was sensationell Richtiges in diesem Buch. Er schreibt, es ist sehr einfach, fantastisch zu sein. Schwierig ist es, gut zu sein. Und ich weiß genau, was er meint. Du hast natürlich, wenn du ein Programm oder was jahrelang machst, sensationelle Abende.
Ja.
Ja, aber da spielen viele Faktoren zusammen, die du gar nicht beeinflussen kannst. Mhm. Aber die Schwierigkeit ist, jeden Abend einen gewissen Mindestlevel auf ziemlich hohem Niveau zu halten.
Und das ist gut.
Und das sind so Sätze, das ist so wie über Johnny Carson gesagt wurde, Johnny was good with 5 million people, he wasn't good with 5 people. Mhm. Das heißt, kein Interesse an Treffen mit Freunden, Glas Wein und wie findest du meine Bolognese, sondern... Here's Johnny.
Ist es nicht geil, wenn man das einfach sprechen kann? Here's Johnny.
Ja, und der wurde ja auch Multimillionär, Ed McMahon, sein Sidekick über all die Jahrzehnte, der ihn angesagt hat, Doc Severinsen and the CBS Orchestra. And now here's Johnny. Ja. Und der saß immer nur dabei, hat gelacht. Und hat dann aber auch so Galas und so moderiert. Aber gelebt davon hatte natürlich, dass ganz Amerika wusste, wer er ist, weil zu der Zeit war der Johnny Carson wirklich, er hat die Show während 7 unterschiedlichen US-Präsidenten gemacht.
Wow.
Ja.
Und war Johnny Carson besser als David Letterman,
das kann man
den
sagen.
Ja auch viele kennen.
Es war eine andere Zeit. Aber er war natürlich, er war der Moderator, an dem sich auch Letterman am Anfang gemessen hat, beziehungsweise alle sind dann angetreten, um Carson zu übertrumpfen. Ja. Er war der Maßstab. Es war wirklich, man musste als Steve Martin war 16 Mal eingeladen.
Steve
und,
Martin?
Ja, und auch gut. Das ist der Martin. Und auch gut, wie er beschreibt, dass es nichts bedeutet, wenn du 7 Mal eingeladen bist. Wo der Punkt kommt, wo man Johnny überzeugt hat. Und da gibt es Sternstunden, das gibt es alles auf YouTube zu sehen. Frank Sinatra und Überraschungsgast Don Rickles. Der Einzige, der Witze über Frank Sinatra machen durfte. Und vor allem in Gegenwart von Frank. Und Don Rickles kennt man vielleicht aus dem Film Casino von Martin Scorsese. Er als
Robert, ist es mit Bob?
Bobby.
Bob
wo, ist er, Bob? Wo er als Assistent von Bobby durch das Casino geht mit so einer Glatze und im ganzen Film keinen Ton spricht. Die größte Quasselstrippe des amerikanischen Showgeschäfts. Don Rickles. Ja. Und das ist wirklich sensationell. Und Sinatra lacht sich kaputt. Und wie gesagt, also Frank, das wird einem auch nochmal klar, wenn man diese Biografien liest, welchen Stellenwert Frank Sinatra hatte, zusammen mit Elvis Presley. Alle, auch Led Zeppelin, die haben ja diesen Kennedy Award zusammen mit Letterman gekriegt und beschreiben das. Sie sind einfach zu Salzsäulen erstarrt, als sie in einem Hotelflur in Las Vegas plötzlich Elvis Presley gegenüberstanden. Ja, also das ist heute nicht mehr vorstellbar, weil heutzutage hat ja jeder einen Insta-Account und schon mal den nackten Arsch reingehalten. Aber damals Elvis und Frank, Frank was the show business.
Sternstunden der Menschheit. Warum hat Stefan Zweig nicht darüber geschrieben?
Er hat keine Karten gekriegt, nicht mal ein Return-Ticket oder sowas. Oder vielleicht saß er auch bei Madin und wollte Karten für Steve Martin, aber hat es mit einem falschen Akzent bestellt. Das ist eigentlich eine schöne Nummer. Du sitzt bei Madin, dem Comedian, und denkst, wann spielt er denn jetzt Ukulele oder Banjo? Ja. Und das ist, ich habe mich im Künstler geirrt.
Was war so ein Witz über Frank Sinatra zum Beispiel? Wenn er war der Einzige, der, hast du gesagt, Witze machen durfte über Frank Sinatra, wenn der dabei war.
Ja, das ging, dann das ging nicht. Das waren keine einzelnen Witze, sondern es war eine Suara. Remember you, Frank, when we had our show together at the Sands. Und dann kam irgendwie so nachgemacht, der Whisky hatte nicht die richtige Temperatur. Ja, also es war so Anekdoten. Mhm. Aber Sinatra wusste halt, dass die stimmen und die Art wie, oder zum Beispiel hat einmal Don Rickles vorgemacht, es gibt ja diese Affiliates, das heißt, die einzelnen kleinen Sender, die nationwide das Programm übernehmen.
Ja.
In den ganzen Midwestern-Staaten und so weiter. Und dann hat Don Rickles vorgespielt, wie die Chefs dieser Stationen alles fressen, was gratis gegeben wird, wenn sie einmal im Jahr nach Los Angeles eingeladen werden, um fürs nächste Jahr wieder zu buchen. Ja, und das hat er dann vorgespielt und so. Und dann haben die sich natürlich alle kaputt gelacht, weil sie wussten, das stimmt. Und Carson selber kam ja, glaube ich, aus Nebraska. Ja, auch interessant. Letterman kam aus Indiana.
Ja, aus, genau.
Carson aus Nebraska. Also die kommen alle irgendwo wirklich von der Eifel.
Ja.
Und nix schon in Brooklyn angefangen oder so. Gibt's natürlich auch viele, aber letztendlich ist die Provinz dann doch das so eine Wurzel, die man vielleicht für den Job auch mitbringen muss.
Gehört es nicht so gut wie Fantastic, aber es ist immer da.
Ja.
Wie war das bei dir, wenn du wenig Leute gehabt hast?
Ja.
Was macht es mit dir, wenn da so ein richtig fettes Publikum ist? Inwiefern macht es das einen Unterschied? Was passiert mit dem Performer?
Ja, was heißt fettes Publikum?
Naja, also wenn da Tausende, ja, wohl können auch durchaus Tausende sein.
Ja, nee, Tausende hast du ja nie gehabt, eigentlich, oder?
Tausende habe ich nicht.
Ich spiele ja nicht in solchen Hallen, aber ich habe zum Beispiel kürzlich gespielt in der Oper in Bonn, ja, da sind, weiß nicht, 800 oder 1000 Leute da. Da ist dann einfach die Kategorie ausverkauft, ja, aber das Entscheidende ist...
Hast du ein Stand-up gemacht, oder was?
Ja.
Ah ja.
Ja.
Ich wusste nicht, dass du so großen Stand-up gemacht hast.
Ja. Das ist eine Reihe, die heißt Quatsch keine Oper.
Ja,
und da habe ich am 30. Dezember gespielt. Das Entscheidende ist, ich hatte auch 5000 Leute in der Halle und so, als ich das parallel noch zum Fernsehen gemacht habe. Mhm. Von den 5000 kommen aber bestimmt 3500, um mal halt den Fernsehmenschen live zu sehen.
Ja.
Eigentlich bringt dir das nichts. Ja? Also was ich mache, ist was für einen Theaterraum. Ja? Du brauchst die Theateratmosphäre, ich brauche auch eigentlich so eine Theaterbühne und ich will vor allen Dingen nicht eine Großbildwand hinter mir haben und noch irgendwie das mit Kamera, damit es der in Reihe 85 auch noch sieht, sondern das ist schon, eine Theatersituation, die ich brauche. Und ich kann nur was anfangen, wenn ein Publikum wirklich das hören will, was ich mache. Wenn Leute mal kommen, weil man den kennt oder so. Das ist für mich, das ödet ja dann an, wenn du unten diese Gesichter siehst und denkst, wann sagt er denn, ich sage ja zu deutschem Wasser oder so.
Disziplin, 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 Disziplin. Mathilda, jetzt habe ich richtig Bock auf Mathilda.
Ja, Disziplin, Disziplin, Disziplin.
Jetzt habe ich so richtig Bock auf Mathilda.
No, 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 no. Wenn sie dann erklärt, when I chalked my palms, ja. So, als sie denn, if you're gonna throw the hammer for your country. Und dann zwingt sie ja den Jungen, diesen Schokoladenkuchen komplett aufzuessen, ne?
Oh ja,
auf der Bühne,
das weiß ich noch.
Ja. No, 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 wenn er aufhören will.
Für mich wird das so geil, wenn ich es jetzt mal wieder gucke, dann wird es wie beim ersten Mal sein.
Ja.
Na, ich weiß schon, wenn die mit den Schaukeln da mal so ins Publikum schaukeln, das ist schon auch total irre. Die Bilder habe ich natürlich alle noch drauf.
Ja, und sensationelle Nummer, auch wo die Mutter von Mathilda Tanzunterricht nimmt mit diesem Spanier. Der natürlich, da haben die dann natürlich in London so ein Tier, ja, wo die Bühne schon brennt, wenn du nur auftritt. Rodolfo.
Ja.
Und der Vater, der diese super Nummer hat, auch so eine handwerkliche Sache, nach der Pause fängt der schon an, während noch Leute draußen sind, mit dem Singen. Mhm. What I learned from Telly. they say, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, a picture is more worth than 1,000 words. So all I know, I learned from telly. Und das fängt der dann an schon zu singen und dann kommen die Leute rein. Das heißt, man ist natürlich eine tolle Nummer, aber wenn ich die Nummer nicht mitkriege, verpasse ich nichts vom Inhalt vom Stück. Ja. Aber das, gehen Sie bitte rein und hallo, oh nee, meine Frau ist noch auf dem Klo und der holt sich noch einen Gin Tonic. Das sind so handwerkliche Sachen. Wie kriege ich die Leute nach der Pause schon wieder rein? Anfangen.
Matilda.
Roald Dahl.
Ja, oh, stimmt,
es gibt jetzt eine Neuverfilmung, die meiner Meinung nach nicht funktioniert, weil sie nach neuesten Wokeness und Gendergerechtigkeit und so weiter besetzt ist.
Okay, ja. Ist das genau? Neulich habe ich es nämlich gesehen. Und ist das aber eine neue Verfilmung? Gab es eine etwas ältere Verfilmung von vor 10 Jahren? Meine ich? Ich meine nicht so uralt.
Auch
mit Musik.
Das weiß ich nicht.
Und die Verfilmung von der du sprichst, ist die mit Musik?
Das weiß ich nicht. Ich habe dann nach 5 Minuten ausgeschaltet. Weil es einfach
Du weißt, ob es ein Musical ist. Musical-Film.
Ja, nee, ich habe mich so geärgert, weil auch schon wieder alles so, diese Roald Dahl-Sachen, die muss man ja so nehmen, wie er sie es geschrieben hat in seiner Zeit. Da kann ich ja nicht mit heutigen moralischen oder Wokeness-Gesichtspunkten rangehen. Da brauche ich es nicht mehr zu machen. Ja. Und ich habe keine Erinnerung. Es fing auch schon an vom Licht und vom Kostüm und so. Es war halt so zeitmäßig streaming-tauglich.
Okay. Ja, möglicherweise ist es das, was ich gesehen habe. Ich habe neulich nämlich Matilda mir runtergeladen, um es im Zug zu schauen und habe relativ schnell aufgehört.
Ja.
Weiß aber nicht, warum.
Ja, das wird das gewesen sein.
Für mich ist es ja okay. Aber für mich ist es ja okay. Ich gender ja auch gerne. Ich finde es eigentlich auch eine tolle Erfindung.
Gender?
Auch ja. Dieser verächtliche Blick.
Ich finde, es klingt komisch und es ist so, weißt du, es ist so wie Leute, die im Zug den mitgebrachten Salat aufmachen, der ja viel geruchsintensiver ist, als wenn du dir eine Currywurst bringen lässt. Ja, so riesen Schüsseln voll mit so Körner und es, das meiste mieft auch so. Was ist das, was Sie da essen?
Grüner Salat ist es, ein paar Körner. Aber eigentlich ist da so was Stinkendes ist eigentlich da nicht dabei bei diesen ganzen Salaten.
Ich habe extra darauf geachtet, weil ich dachte, ist es der Student, der stinkt oder das Essen? Aber es war das Essen, weil, ja, auch weißt du, ich bin neulich mit dem Regionalzug gefahren von Ulm nach Biberach. Der fährt irgendwie in eine Dreiviertelstunde oder eine halbe, ja. Auch in der Zeit muss er irgendwie was essen. Das schafft man nicht vorher oder nachher. Ja. Aber dann dachte ich mir, sei vorsichtig. Vielleicht hat er eine komplizierte Erkrankung und muss alle 7 Minuten so einen Salat essen, sonst fängt er an zu zittern oder so und habe mich dann über das Stinken innerlich geärgert.
Redest du mit Menschen im Zug?
Ja, teilweise werde ich angesprochen.
Also redest du auch gerne mit Menschen?
Es kommt darauf an. Meistens ist es so, wenn ich angesprochen werde. Ja.
Ja.
Du
sitzt dann ja im Zug.
Erste Klasse,
in der Regel, wenn es geht, auf diesem Einzelplatz, am Fenster.
Kommt drauf an. Was ich versuche zu vermeiden, ist der Viererplatz mit Tisch.
Gott, das ist ja furchtbar.
Ja.
Und du hast lange Beine.
Ja, Einzelplatz, ja. Aber Zweierplatz, aber lieber am Gang. Mhm. Weil hinten hängst du so drin, ja.
Ich auch.
Und habe ich kürzlich wieder Interessantes. Eine Frau, die fuhr zu einer Weihnachtsfeier nach Stuttgart von Köln. Und die managt so Regionalflughäfen.
Oh.
Ja. Und da für mich ist das wichtig, Material, ja. Du kommst ja dann in eine Welt rein, von der du gar nicht weißt, dass es die gibt.
Ja.
Wer weiß schon, dass es Regionalflughäfen in dem Sinn gibt? Ja, natürlich gibt es die.
Na klar, Mannheim hat zum Beispiel
so,
einen.
Ja.
Den sieht man manchmal aus dem Zug.
Karlsruhe auch, aber der ist natürlich größer.
Oh, Karlsruhe-Baden-Baden.
Ja,
mein Heimatflughafen. Ist auch ein Regionalflughafen.
Läuft unter Regional?
Aber ist gut.
Ja, ist gut.
Ja, weil klein.
Fliegst du von da aus?
Ja, 20 Minuten von Haustür zur Haustür. Ja. Nach London Stansted, um Matilda zu sehen beim nächsten Mal.
Du hast ja einen Posh-Accent.
Posh.
Das ist ja Wahnsinn. Stansted. Du sagst ja Stansted.
Achso, habe ich Stansted gesagt?
Ja, nee, das ist wirklich, das ist Upper Class.
Ich habe nie was anderes gelernt als Englisch.
Wirklich? Nein. Wo hast du denn Englisch gelernt? Im Gymnasium
oder weg? Ich habe Englisch gelernt bei BFBS, the British Forces Broadcasting Service.
Unbelievable. Have you been to...
Aber weißt du was? Bei dir um die Ecke, du wohnst doch in Köln. Ja. Du wohnst doch der Kölner Süden, ne?
Ja, ja, klar.
Und BFBS sendete damals in den 80er Jahren aus einer Villa, einer alten Villa.
Ja.
Und ich wurde eingeladen, weil ich, habe ich es dir erzählt, als wir essen waren?
Nee.
Ich durfte Schule schwänzen, um zu so einer Outside Broadcast zu gehen. Ich mit 50 britischen Hausfrauen in Celle im Offizierscasino, als eine Live-Übertragung von der Vormittagssendung stattfand. Und ich, der Schüler, der Deutsche, unter 50 britischen Hausfrauen, die Männer waren ja alle unterwegs auf dem Feld und so. Und,
oder im Feld.
Im Feld. Und die waren da und die wunderten sich so, was macht der Junge hier? Die fanden es so cool, dass sie mich eingeladen haben nach Köln. Parkstraße 61, 5000 Köln 51. Das war die Postleitzahl. Und das war für mich das Größte. Und die haben mich adoptiert ein bisschen.
Ja,
und ich war dann so 5, 6 Mal war ich und hab den ganzen Tag durfte ich beim BFBS zuschauen. Der britische Soldatensender.
Parkstraße, ja. Da war früher die iranische Botschaft.
Ja?
Ja.
Okay.
Ich weiß gar nicht, was in dem Haus jetzt drin ist. Steht, glaube ich, leer seit vielen Jahren.
Meine Freundin, Anke Engelke, er hat mich ja irgendwann mal jetzt vor knapp anderthalb Jahren vom Bahnhof abgeholt.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, mit dem Auto, was ganz selten der Fall ist.
Ja.
E-Auto natürlich. Und dann sagte ich, können wir einmal in 5000 Köln 51 Parkstraße 61 vorbeifahren? Ja. Und wir haben das gemacht und die Villa steht nicht mehr. Da stehen, da stehen neue Appartements.
Ah.
Da sind irgendwelche neuen hässlichen Gebäude.
Aber diese
krasse, geile Militärvilla, wenn du so willst, mit zwei Etagen.
Aha.
Herrlich.
Ja.
Gibt's nicht mehr. Weg. Meine Kindheit zerstört.
Wirklich?
Ich sage, im Zug. Okay, also du schnackst, triffst Interessante. Meine interessanteste Begegnung letztes Jahr war, es stieg jemand ein am Frankfurter Flughafen, meine Frau, Diana Milani. Das ist ein Meganame, oder?
Ja.
Diana Milani ist Box- und Punkterichterin und reist das ganze Jahr durch die Welt. In Las Vegas, in Kasachstan und macht dort Profi-Boxkämpfe. Und da habe ich gesagt, wie geil ist es, dass wir angefangen haben zu sprechen.
Ja.
Und ich musste denken, und das ist wirklich ganz toll, Joachim Frank, das ist ein Chemie-Nobelpreisträger.
Ja.
Der hat mit anderen zusammen, ich meine in Chemie oder Physik, den Nobelpreis bekommen. Kam von der Uni Freiburg. Und der hat mal so eine Abschlussrede gehalten für die Absolventen von heute. Und sein Tipp war, und ich finde den Satz so schön, beginnen Sie ein Gespräch mit jemandem.
Ja.
Weißt du? Ja. Ich glaube, darum ging es zwar konkret, wenn es um Probleme geht oder so, aber generell, und ich finde das so toll, und seitdem ich auch anderen Menschen davon erzähle, machen Sie das auch mehr, beginnen Sie ein Gespräch mit jemandem.
Ja, aber es kann natürlich gefährlich sein.
Es kann super gefährlich sein, also man muss es mal sehr gut abschätzen.
Ja, das ist so.
Ja, ich meine, wenn dich immer mal zulabert und du denkst nur, oh mein Gott,
wie kommst du da raus? Das geht, weil...
Geht das ohne unfreundlich sein?
Von mir?
Ja, also wenn man so ein Gespräch dann doch beenden möchte, wenn man nicht belästigt werden möchte. Wie machst du das freundlich?
Nee, das muss ich dann in dem Fall gar nicht, weil die meisten Leute haben ja Angst, merkwürdigerweise.
Okay.
Ja? Und wer es dann traut, im Zug zum Beispiel mich anzusprechen, der ist so selbstsicher oder so entspannt, da kann dann auch gar nichts schief gehen. Und man findet dann auch gleich schnell, kürzlich traf ich eine Frau, da war der Zug so voll, da mussten wir dann stehen von Köln bis Frankfurt, da war sofort das Thema Kreuzfahrt, weil ich sah, sie hatte einen Anhänger von Hapag-Lloyd, diesen orangenen Anhänger.
Ja.
So, ich sage, geht's aufs Schiff und zack, war das Thema da. Und wenn du dann so ein Thema hast, dann ist es ja kein Problem, weil der muss ja nicht krampfhaft suchen. Ja, Schnee, sondern dann geht's einfach über Kabinen, Essen, Klientel, Ziele, Häfen, diesen Hafen bitte vermeiden und.
Wie viele Monate des Jahres verbringst du in einer Kabine?
Maximal 2 Wochen.
Wirklich?
Ja, ja.
Aber ich habe gedacht, du bist so Udo Lindenberg-mäßig viel öfter auf dem Ozean unterwegs.
Nein.
Aber das ist ja nichts.
Ja.
Ach, 2 Wochen, das sind für wie viele Folgen? 4 Folgen oder was?
Nee, eine. Also ich mache eigentlich nur eine Folge.
Im Jahr?
Ja, mehr reicht bei mir die Zeit gar nicht.
Ja.
Vielleicht, dass ich in Zukunft mal wieder 2 mache oder so, aber das Team dreht ja eigentlich von Januar bis Juni. Und die Zeit habe ich nicht.
Ach so. Ich habe nämlich neulich zum ersten Mal seit 10 Jahren Traumschiff geguckt.
Ja.
Einfach nur so, es war nichts, wir waren in so einem Hotelzimmer vom Airbnb und es lief Traumschiff. Und man bleibt dann ja wegen der Kulisse dann doch dran und wegen Barbara Wusso. Es ist immer wieder schön, Barbara Wusso noch zu sehen.
Ja. Ja.
Aber du warst nicht da.
Nee.
Das stimmt, du warst nicht dabei.
Ich war von den 4 Folgen jetzt nur in einer.
Ah, okay. Ja. Ja, meine war kurz nach, kurz vor Weihnachten, die Folge.
Ja.
Irgendwie. Da gab es eine Doppelfolge mit so einem Ableger, von dem ich vorher noch nie gehört hatte.
Glücksfahrt ins Kreuz. Kreuzfahrt ins Glück. Ja. Der wird jetzt eingestellt.
Okay.
Und dafür gibt es eine Folge mehr Traumschiff. Das ist ja das Phänomenale, das gibt es ja über 40 Jahre, das Traumschiff. Ja, in einer Welt, in der alles sofort nur noch gefeuert wird, das Traumschiff wird weitergedreht. Ja? Man weiß nicht, wie lange, aber dass man auch den Wechsel geschafft hat von Wolfgang Rademann zu einer neuen Produktion, das ist ja doch einigermaßen überraschend. Ne?
Hast du es jemals im Fernsehen gesehen, das Traumschiff?
Ich schaue es in der Mediathek und nur meine Szenen.
Okay.
Ja.
Wirklich?
Ja.
Also, ja, der Rest soll gar nicht so schlecht sein, du.
Also, ja, ich weiß nicht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir fehlt auch die Zeit. Ja. Ich gucke mir überhaupt nichts Fiktionales an. Das ist für mich auch langweilig. Am langweiligsten finde ich die Darstellung von Gewalt im Fernsehen oder auf der Bühne. Ja. Es ist komplett lächerlich verglichen mit dem, was los ist.
Und total.
Ja, total. Und ich will wirklich eigentlich, ich gucke mittlerweile sehr viel Phoenix. Ja, wo auch eigentlich die besseren Talkshows laufen.
Mhm.
Sowas wie Phoenix Runde.
Ja, ja. Aus dem Hauptstadtstudio in Berlin.
Oder auch der internationale Frühschoppen. Es fehlt natürlich wie früher 6 Alkoholiker aus 9 Ländern.
Den
natürlich nicht mehr. Und dass die Frau im Dirndl kommt und den Riesling nachschenkt und so weiter. Das gibt's nicht mehr. Aber es sind nur Journalisten. Und es ist nicht so ein eitles Schaulaufen wie in den anderen Talkshows, wo dann auch Politiker sitzen und es sitzen ja nur die da, die nichts zu entscheiden haben. Mhm. Ja, der andere hat ja keine Zeit, sich da hinzusetzen, sondern der muss irgendwo sich eine Abfuhr holen bei der NATO oder so. Ja. Und ich brauche das Rohmaterial von Leuten, die es ernst meinen.
Ja.
Für mich ist es uninteressant, mir einen Spielfilm oder eine Serie anzugucken. Es sei denn natürlich sowas wie Sopranos oder so oder Mad Men, aber das ist halt einmal in 5 Jahren, dass sowas kommt.
Es gibt schon gute Serien.
Ja, es gibt
gute Serien. Wie auch den Bergdoktor zum Beispiel. Jetzt wirst du lachen. Aber der Bergdoktor ist einfach eine qualitativ sehr hochwertige Serie.
Da musst du mich nicht überzeugen. Nee. Und ich bin auch ein großer Fan vom Siegelhans.
Vom Siegelhans?
Der. Und ich finde auch zum Beispiel sehr gut Mark Keller. Als der Chef des Krankenhauses.
Da bin ich mir immer nicht so sicher. Das ist ja, das ist mir fast ein bisschen zu albern. Alle können Schauspielern, aber einer nicht.
Ja, ich sehe das gerne. Und wie findest du Inspektor Barnaby?
Habe ich noch nicht gesehen.
Noch nie gesehen?
Ich gucke gar nicht so
du,
viel.
Du als Englandsüchtiger.
Nein. Ja, und zwar fing es damit an, weil ich kann ja nichts Synchronisiertes gucken.
Ja.
Das tut mir in der Seele weh.
Ja.
Du hörst, letztendlich sind ja synchronisierte Filme nichts anderes als ein Hörspiel mit Bildern.
Ja, ist klar.
Und wenn ich mir das so verkaufe, dann kann ich sogar mal ins Kino gehen.
Ja.
Aber es ist ja, wenn du die Augen zumachst, es ist keine Schauspielerei in dem Sinne.
Ist klar, natürlich.
Es ist Sprechen.
Ja, aber du kannst im Zeitkanal oder angucken.
Ja, mittlerweile schon.
Ja.
Aber damals, als das anfing, vielleicht noch nicht. Ja, ich habe auch keine Zeit da. Ich habe keine Zeit. Wir haben in der Pandemie den Bergdoktor von Anfang an angefangen.
Ja.
Wir haben alle 12 Staffeln bis dahin, haben wir geguckt, über Wochen.
Ja.
So haben wir die Pandemie rumgebracht.
Ja.
Wie hast du sie rumgebracht?
Ehrlich gesagt, so mit rumtrödeln.
Witzig, dass ich jetzt über die Pandemie spreche.
Ich finde nichts langweiliger, als über diese dämliche
Pandemie zu sprechen. Aber
ja, ich muss sagen, ich kann dieses Ding nicht nachvollziehen, weil in der Zeit hatte ich eh noch nicht so viel geplant. Und dann hing ich halt zu Hause rum. Also ich hatte ja auch keine Existenzängste. Das ist natürlich immer ein großer Unterschied. Ja?
Ja,
wenn dir Jobs weggebrochen sind in der Zeit, sieht die Sache natürlich anders aus. Und ich hatte auch nicht so viel geplant. Und ich muss es ganz anders sagen. Ich konnte vieles absagen, wo ich eh keinen rechten Bock drauf hatte. Pandemie. Ja, verstehen wir aber. Wir machen doch sicher was, wenn das vorbei ist. Ja, dann auf jeden Fall.
Warum hattest du es überhaupt angenommen?
Ja, weil ich teilweise, es ist ja so, ich habe eine geniale Mitarbeiterin seit 100 Jahren, Frau Korbmacher. Die wirklich ja alles unbezahlbar, konkurrenzlos gut. So, und die weiß schon, wenn zu viele Smileys oder was in der Anfrage kommen, bumm, kommt der Hammer, leider ausgebucht bis 2912. Teilweise erwischen mich aber Leute am Bahnhof oder wenn ich bei McDonald's rausgetragen werde oder was weiß ich, ja. Wir weihen neue Kirchenglocke in Küritz an der Knatter ein und sie war noch mal Kirchenmusikdirektor. Könnten Sie nicht kommen? Sag ich, nee, klar, mach ich. Weil die direkte Absage geht schlecht. Und die meisten Leute kapieren ja auch nicht, wenn du sagst nein. Da muss irgendwas in dem Wort drin sein, was missverständlich ist. Nee, ich weiß schon. Und so. Und dann geht immer das Gleiche. Klar kommen wir für die Übernachtung auf. Und ich selber bin an dem Tag nicht da, aber meine Schwägerin kann sie mit dem Bahnhof vom Zug abholen. Ja, und so, das will man alles nicht, weil du willst nicht die Schwägerin sehen, du willst nicht das Auto der Schwägerin sehen und du willst auch nicht hören, dass die Schwägerin sagt, Moment, ich muss gerade noch den Sitz freimachen, weil sie noch die Wochenendeinkäufe gemacht hat.
Und dann steckt das Auto noch nach Hund.
Ja, und nach Schwägerin. Das muss man ganz offen so sagen. Ja, diese Familiengerüche, die ich ja eigentlich toll finde. Ja. Aber es hat so was Unprofessionelles. Ja. Ich finde, das ist wirklich dieses, es wird dann so kuschelig und das ist auch so, dann ist immer der Satz, Dieter Hildebrand war auch schon da. Das ist der Lockvogelsatz.
Ja. Habt ihr einen Hund?
Nein.
Nein, okay. Bist du ein Spaziergänger?
Ja, aber ich nenne es Flanieren. Ich habe gelesen, dass es so Walter Benjamin-artig wirkt, der Flaneur.
Ja. Kehrst du auch manchmal ein?
Du meinst essen gehen oder wie? Ja, überall, ja.
Meine Frau macht sich lustig. Warum? Über mich ein Leben lang schon, weil ich das Wort einkehren benutze. Dann lass uns doch noch irgendwo einkehren. Was ist das für ein Wort?
Ja, ist denn hier nicht ein Gasthaus?
Also, ja, nee, ich finde das toll. Das ist einkehren.
Ja, nee, sofort. Was? Ja, zum Beispiel neulich bin ich eingekehrt, Augustinerbräu in Landshut.
Oh.
Fantastisch. Warst du mal in Landshut?
Ja, einmal, sehr aber nur Ort. Ganz kurz.
Ein sehr schöner Ort.
Kleiner Ort, ja.
Und Augustiner natürlich fantastisch. Mhm. Ja, und da war eine Stimmung als... hätte es alles, das worüber in Talkshow geredet wird, gar nicht gegeben. Ja, es war laut, es wurde getrunken, ja, es wurde kommentiert, wenn die Bedienung kam und so, toll.
Trinkst du Alkohol?
Ja, selbstverständlich.
Wirklich?
Ja, selbstverständlich.
Bei dir hätte ich jetzt gedacht, du trinkst keinen Alkohol.
Ja, ich trinke keinen Alkohol. Ich trinke zum Beispiel nicht am Abend vor einer Vorstellung. Okay, aber nach einer Vorstellung heißt natürlich, gib ihm. Zum Runterkommen.
Ja. Habe ich dich verschätzt? Habe ich dich falsch eingeschätzt?
Ja, nee. Ja, ich trinke jetzt schon, teilweise auch tagsüber, seit es alle 2 Minuten einen Artikel gibt, wie gefährlich Alkohol ist. Das wissen wir und die Professoren müssen auch sicher warnen. Aber ganz ehrlich,
es ist gefährlich.
Es ist wahnsinnig.
Die WHO gefährlich. Hat es jetzt
ja, und auch ich möchte bestätigt. Es nicht verharmlosen, aber ich mache gern mal ein Fläschchen auf. Du trinkst keinen?
Ich trinke keinen, aber schon noch nie. Ich mag es einfach nicht.
Wirklich?
Ja, ja, muss ich.
Ja, wo kriegst du dann so diesen leichten Dusel her, den man doch braucht?
Nirgendwo her.
Wirklich?
Nein.
Wirklich?
Ich hatte mal einmal einen Cola-Rausch.
Ein Cola?
Ungefähr 8-9-Jähriger. Ja, zu viel Cola getrunken.
Du bist richtig. Ja, aber ihr von der Küste, ihr gebt euch auf die Kante bis zum Abwinken.
Ja, aber irgendwie da.
Weißt du, was übrigens auch noch eine tolle Serie ist? Nord by Nordwest.
Ah, Nord by Nordwest.
Ja, fantastisch.
Mit Marlene.
Mit Marlene und mit Henrik Schönemann.
Okay,
ja. Und die Frau, die Polizistin spielt, Katja, komm jetzt nicht auf den Namen. Okay. Fantastisch. Und ein Schauspieler, ich glaube, ein Türke. Diese 4. Sensationelles Ensemble. Ja. Ganz tolle Drehbücher und eine Regie, die das auch zulässt, dass gespielt wird, dass nicht nur Gesichter abgefilmt werden. Und auch sehr gut Wilsberg.
Okay, habe ich auch noch nicht gesehen.
Ja. Ich sehe du nicht nur den Siegelhans.
Ja, der Siegelhans und natürlich die Bergretter, die sind auch absurd gut.
Und da muss ich auch mal sagen, die Bergretter für den Etat, den die zur Verfügung haben und die technischen Möglichkeiten, sehr gute Action-Szenen. Du hast ja pro Folge einen, der von der Lawine verschüttet wird.
Ja.
Meistens eine Mutter.
Ja.
Ja, alleinerziehend. Und,
oh, ja. Oder einer, der sein Medikament nicht feiert. Das Medikament vergessen
oder der hat. Oder der es braucht. Du sag mal, der hat die Tabletten verstanden. Was? Wir sind unterwegs. Ja,
ja.
Ja, wir sehen ihn gerade nicht.
Ja. Ja, nicht so aber der Rucksack ist im Schnee verschüttet irgendwo. Und im Krankenhaus sind die ausgegangen.
Ja,
weißt du, die echt?
Ja, toll. Und zum Beispiel der Siegelhans hat diese medizinischen Erklärungen sehr gut drauf. Es kommt sehr entspannt, sehr flüssig.
Aber der Siegelhans, der ist es. Und das finde ich total beeindruckend. Er ist es.
Er ist der Bergdoktor.
Ja,
wahrscheinlich.
Wirklich, er ist es. Ja. Und dann wiederum fand ich ganz überraschend, als er erzählt hat, wie natürlich nach welchem Konzeptprinzip diese Serie dreht, dass quasi immer in Szene 13 er am Schreibtisch sitzt und ein Gespräch hat. Ja. Und wenn man das aber so nüchtern auflistet, man vergisst es zwar bei der nächsten Folge wieder und lässt sich ja durchaus verzaubern wieder.
Ja.
Aber es ist schon krass, wie diese Serien funktionieren, nämlich nach Schema F. Wie alles, wie Talkshows,
Late-Night-Shows. Das ist auch, Inspektor Barnaby ist ganz klar formatiert. Mhm, ja, 3 Morde Und zum Schluss dann immer noch eine kleine Szene bei ihm zu Hause mit dem Hund. Das finde ich gut, weil man weiß natürlich, dass es formatiert ist, aber es ist gut gemacht.
Ja.
Ja, das, auch der Tatort ist formatiert. Das ist ja der Klassiker. 21.20 Uhr Verfolgungsjagd durch ein altes Fabrikgelände in Saarbrücken. Ja. Oder noch ein Kidnapping im Kindergarten. Ja. Ob dem Kind wohl was passiert im ersten deutschen Fernsehen am Sonntagabend, kurz vor Mioska. Gott sei Dank nicht. Also so macht man. Ich meine, der Tatort, ich muss ja wirklich sagen, ich habe jetzt die letzten beiden Tatorte reingezappt, weil ich auf irgendwas gewartet habe. Ich sehe den einen, der spielt im Residenztheater München und der andere spielt in der Oper Köln. Beide Male hängt eine Leiche aus dem Schnürboden.
Ja, das ist mal. Das ist entweder der Kulturbetrieb im Jahre 2026.
Weil man das Bild schon hat. Ja. Oder man holt es gleich aus dem Archiv. Ja. Also da muss ich sagen, aufgepasst, ihr Lieben, schon mal künstliche Intelligenz gehört, liebe Drehbuchautoren.
Übrigens, künstliche Intelligenz. Ja. Meine künstliche Intelligenz kennt das Wort Traumschiff nicht. Es macht immer Traumschloss draus.
Wirklich?
Ja, ich wollte mich in der Vorbereitung Traumschiff aufschreiben, weil ich dachte auch, komm, das ist ja immer ganz schön, uns mal ein bisschen wegträumen, kurz zusammen. Und dann wollte man Traumschloss machen, nicht mal Traumschiff, Schloss, Traumschiff, Schloss.
Ich habe neulich eingegeben, ich wollte was über den CIA-Chef, Radcliffe, und alles voll mit Harry Potter. Obwohl der CIA-Mensch sich mit E am Schluss schreibt. Aber jetzt durch mich hat die KI gelernt, zwischen dem CIA-Chef und Harry Potter zu unterscheiden. Denn sie lernt ja von uns, was wir eingeben.
Durch mich hat sie jetzt vielleicht Traumschiff gelernt. Ja. Möglicherweise.
Und das ist aber sehr lustig, was teilweise kommt, wenn die in einem Thema noch nicht so ganz fit ist. Es stimmt so ein bisschen, aber dann kommt so ein Schrott, der gar nichts damit zu tun hat.
Man kann sich auf wirklich nichts verlassen.
Nee.
Hast du mal nach einer Vorstellung auf einen Schauspieler, auf eine Schauspielerin, auf SchauspielerInnen, hast du mal auf jemanden gewartet, dir mal ein Autogramm geben lassen von irgendjemandem?
Nein, ich habe aber, bevor ich auf der Schauspielschule war, Schauspielern aufgelauert, in der Hoffnung, Informationen zu kriegen, was man machen muss, um auf eine Schauspielschule zu kommen.
Okay. Ja. Und bist du fündig geworden?
Ja, und zwar ein Schauspieler, Peter Bormbacher. Der, ich weiß nicht, wo er mittlerweile spielt oder ob er noch was macht. Und der kürzlich verstorbene Peter Sattmann, der mein großes Idol war in Stuttgart. Okay. Und der wahnsinnig nett und kollegial, kann man gar nicht sagen, weil ich war ja gar kein Kollege zu dem Zeitpunkt, Informationen gegeben hat, was es mit dem Job auf sich hat.
Welcher Tipp hat dir damals wirklich auch was gebracht?
Bormbacher sagte, da kommen schon so einige Dinge angeflogen. Das ist eigentlich das Wichtigste, weil spielen oder so kann im Grunde dann jeder, der dahin will, ja. Aber die Dinger, die angeflogen kommen, die wegzustecken, das ist ja mindestens so entscheidend. Und Sattmann sagte, es gibt keine verkannten Genies. Und da ist was dran. Von 3000 wird einer nicht erkannt, ja. Aber die Frage ist, hält man so lange durch? Heutzutage geht es vermutlich alles schneller durch das Netz, aber es gibt auch nicht mehr diese 40, 50 Jahre andauernden Karrieren. Ja. Aber so meine ersten 10 Jahre waren so richtiges Rumgekrebse und da habe ich schon öfter dran gedacht, oh, da kommen einige Dinge angeflogen. Und ich hatte dann die Selbstbetrug.
Also du meinst an Kritik, ne? So angeflogen.
Nee, auch an Rollen, die du nicht kriegst Rollen, die du versprochen kriegst und dann weiß es wieder keiner mehr und so. Und ich hatte aber schnell schon die Selbstbetrugstechnik entwickelt, das als Teil später für die Biografie zu begreifen. Ja, also ich werde nie vergessen, als ich vor 3 Leuten in Bremen gespielt habe. Ja, das hat ja jeder. Es gibt ja diese Story, wo Police gesagt haben, wir haben vor 20 Leuten in New York gespielt. Wer war das? Wir würden die gerne mal einladen. Da haben sie, glaube ich, 2 Millionen Leute gemeldet oder sowas. Ja, wir waren da damals in diesem Konzert.
Aber was für eine geile Idee. Ich habe das nicht mitbekommen. Das ist ja mega.
Ja.
Wer war das? Kamen 2 Millionen. Und da haben sie gespielt für 2 Millionen.
Ja.
Irgendwo in Rio de Janeiro am Zucker.
Nee, das konnten sie ja nicht machen, weil die haben nicht gedacht, dass sich so viele melden.
Ja. Sehr witzig. Du hast nie eine Biografie geschrieben. Nee. Wirst du irgendwann
mal
schreiben?
Nein, natürlich nicht.
Ach, interessant.
Absolut öde. Jetzt die Steve Martin und ein paar andere nehme ich aus. Aber in der Biografie steht nie das drin, was du wirklich lesen willst. Nämlich Tratsch, Skandale, Leichen im Keller. Ja. Und es ist ein Unterschied, ob es einer selber schreibt oder ob, wenn ein anderer von außen rangeht, ist es vielleicht noch interessanter. Aber die Steve Martin Biografie enthält einfach so wahnsinnig viele Schlüsselsätze für den Job.
Ja.
Ja. Das ist dann für jemand, der auch in dem Job ist, ja, nochmal interessanter, als wenn man nur eben was über Steve Martin lesen will.
Ich kam auch noch auf die Frage, hast du jemanden aufgelauert, um zu fragen, weil du Daniel Radcliffe sagtest. Ja. Ich Daniel Radcliffe einfach ein Foto mit Daniel Radcliffe ja. gemacht habe an einem Abend. Wenn ich am ersten Abend in New York bin, dann gehe ich nie ins Theater, weil ich da einfach ja. einschlafe. Ja. Und an dem Abend ging ich dann doch und es ja. war so ein Drei-Personen-Stück mit Daniel Radcliffe. Wirklich? Und das war dann auch so ein süßer kleiner Plausch.
Also und hast du auf ihn gewartet nach der Vorstellung?
Ja, aber es dauert ja nicht lange. Also wir kommen ja dann aus dem Bühneneingang. Ja, also man wartet einfach nur neben dem Theater.
Stand da nicht tausende von Leuten?
Ja, es ging. Komischerweise ja. ging. Ja, ja. aber... An dem, ich glaube, es war bitterkalt ja. an diesem Abend. Ah, und aus irgendeinem ja, Grund, ja. Ja, der hat nicht mehr nur dieses Fanpublikum. Also ja. der ist mittlerweile ein ernstzunehmender Schauspieler, der macht ja auch sehr viel Musical, ja, auch ja. in New York. Und komischerweise warteten an dem Abend dann nicht so viele. Merkwürdig, ne? Hm. Ja. Eine Biografie auf jeden Fall, die ich dir ans Herz lege, ja. das ist die von Bryan Cranston.
Ah!
Den kennst du ja auch.
Ja, das ist
Breaking Bad.
Ja, na klar. Ja.
Und so. Und das ist einer, finde ich, der tollsten Schauspieler, ja. weil der wirkt in jeder Rolle anders. Ja, ja, anders als Bob. Ja. Bob ist immer Bob. Und L ist auch immer L.
Ja.
Aber Bryan
ja.
Cranston ja. ist immer jemand ja. anders.
Und man muss mal die Palette sehen von Malcolm in the Middle bis ja. zu zum Beispiel Breaking Bad.
Ja. 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 Und Bryan Cranston habe ich im Theater auf der Bühne gesehen in New York ja. in einem Stück, da spielt er L.B. Johnson.
Lyndon.
You know how you're gonna win an election?
Ja.
By not losing it. Das war ein Spruch von L.B. Johnson. Ja. Und es gibt so einen Trailer von ihm, wo er so in die Kamera ja. guckt. You know how you're gonna win ja. an election? Und er hat also diesen L.B. Johnson gespielt, 3,5 Stunden.
Ja.
Ein Stück, 8-mal die Woche, ja. 3,5 Stunden. Er ist in fast jeder Szene drin. Ja. Er steht also wirklich 3,5 Stunden vorne ja. an der Bühne. So.
Ja.
Und dann schrieb er in seiner Autobiografie, dass er sich natürlich im Jahr vorher vorbereitet hatte und er hat diese ganzen Präsidentenbibliotheken ja. Ja. hat er bereist, vor allem die von L.B. Johnson, ja. alles so rausgefunden und sich recherchiert. Und 4 Wochen vor Probenbeginn fällt ihm auf, es wirkt absurd, aber er hat es selber geschrieben, er hat noch keinen Text gelernt
uh-huh.
und kriegt die Panik
uh-huh.
und will das Stück absagen. Und der Regisseur, hey, jetzt mach mal, jetzt bleib mal locker, wir schaffen das schon zusammen, fang erst mal an. Und dann gingen seine Gedanken so weit, dass er irgendjemanden engagieren wollte, dass er ihm das Schienbein zertrümmert. Dann kommt er nämlich raus aus dem Vertrag. Aber was für eine krasse Geschichte. Und du hast 3,5 Stunden Text.
Ja.
Und das erzählt er da. Also der erzählt da auch schon sehr offen.
Ja, ja, gut. Guter Tipp, danke.
Ja, Bryan ja. Cranston. Oh, ich glaube, wie heißt die Biografie?
Ja, finde ich.
Whatever.
Ja. Bryan Cranston, Autobiografie. Bumm.
Bumm.
Kunden, die das kaufen, Bang. Kauften auch.
ja, kauften auch.
Edgar von Hirschhausen oder was weiß ich.
Neil Simon. Zwei übrigens Neil Biografien. Simon. A Must Read. Auch für dich,
ja?
New Yorker Theater und natürlich Neil Simon, einer, der ja Comedy geschrieben hat.
Ja?
Für diese ganzen Schwarz-Weiß-Shows,
ja, ja,
The
ja,
Ad
ja.
sowieso, Sid Show oder Sid Barrett Show oder wie heißen sie. Er war ja mit denen dabei. Zwei Biografien, die zu meinen absoluten Lieblingsbüchern zählen. Und ich glaube, die würdest du verschlingen. Gut, das nur nebenbei interessiert
die
sonst
zweite,
wirklich
die
niemand
sind
anders.
Neil Simon,
zwei hat er jetzt, genau, zwei hat er gemacht.
Ja.
Neil Simon, Rewrites heißt Teil 1 und The Play Goes On heißt Teil 2. Das ist einfach, und das interessiert dich, weil dieses amerikanische Showbusiness damals, 50er Jahre, 60er Jahre, auch so wunderschön darstellt.
Also, ich überlege immer noch, dass du gesagt hast, Bob und Al sind immer gleich.
Ja,
aber
Bob,
man will
Bob.
Halt,
ah, das wurmt dich. Ja?
Man will aber genau, nee.
Aber Robert De Niro ist immer Robert De Niro, der kommt
aber
gar
man will
raus.
Ja genau das sehen. Jack Nicholson.
Ich weiß, aber will man das? Aber ich freue mich immer über unbekannte Schauspieler,
ja.
weil die einfach die Rollen viel besser prägen können.
Ja, aber trotzdem, also zum Beispiel, ich könnte einfach dieses schlecht gelaunte Gesicht von De Niro, was er ja auch dann in diesem Film mit Ben Stiller und so hat, weil man immer die Mafia mitdenkt,
mhm.
ja. Oder auch dann diesem Schluss dieses The Irishman. Und so, wobei da war natürlich für mich der Lieblingsschauspieler Joe Pesci.
Okay, Joe
die
Pesci.
Szene, wo er sich den Salat macht und De Niro sagt, dass er Al Pacino umlegen muss, ohne viel zu sagen. Das ist zum Beispiel was, wo ich sage, das ist schon Meisterklasse, wie das gespielt wird, ja.
Joe Pesci.
War
Joe Pesci auch in Kevin allein zu Hause, einer der
ja,
beiden Einbrecher?
Eine
war eine Frage gestern
ja.
Abend bei Wer wird Millionär?
Tatsächlich.
Ja, ja. Ich ja. hätte die nicht gewusst.
Ja, doch, ja. doch. Weil natürlich, das macht er dann, um Millionen von Dollar zu kriegen.
Ja.
Ja, also die große Rolle war ja, er war ja schon mit dabei in Raging Bull.
Ja.
Denn der, glaube ich, der Schwager von De Niro.
Genau, die haben
und dann gut. natürlich ganz groß in Casino. Wo er diese Szene hat, wo er Sharon Stone angräbt. Was nicht nur insgesamt gefährlich werden kann, sondern auch in dem Drehbuch. Und er war dabei in Goodfellas.
Richtig.
Ja, glaube ich. Ja. Ja, na, in Goodfellas ist die berühmte Szene. What do you mean funny? Ray Liotta.
Bum, 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 bum. What do you mean funny? Ja, ja, genau, ja, genau. Ja, Pesci war auch einer der Magen- und Leibschauspieler von Martin Scorsese. Der hat den Pesci auch immer, ja, immer an Bord geholt.
Ja,
Bob und Pesci.
Ja, und das ist immer, und dann haben die ja auch wieder keine Lust, ja, und so, na, rede mal mit Joe und so, ja, der macht da doch nochmal mit und so. Das ist halt so, wenn man sich ja den Weg auch von De Niro anguckt, von Taxi Driver bis heute, ja, also ich meine, so lange auf so einem Level. Und Taxi Driver habe ich kürzlich nochmal wieder, unfassbar Jodie Foster in dieser Szene mit De Niro im Café. Und dann habe ich per Zufall neulich in Frankreich mal rumgezappt. Eine Stunde Jodie Foster im Interview.
Oh.
Perfekt französisch.
Oh, oui,
wie
ma madame.
Ich weiß gar nicht, ob sie in irgendeiner Form auch Native Speakerin
da war. Comment c'est possible?
Unfassbar.
Comment c'est possible?
Nein, ich weiß es nicht. Ich bin schon wieder. Ich dachte, so eine Schauspielerin in diesem Schlangennest von Hollywood, so eine Karriere und dann auch noch das können, ja. Schon toll.
Ja. Also Bob darf auch weiter Bob bleiben. Natürlich man guckt sie aber auch an. Also deswegen, wenn man Pacino sehen möchte auf der Theaterbühne zum Beispiel.
Ja.
Ich, 250, ja, $250 bezahlt.
Für Richard III.?
Nee, für ein Stück von China Doll hieß das.
Ja.
Von David Mamet.
Ja.
Pacino, Zwei-Mann-Stück,
ja,
und so. Schlechtestes Stück, das ich in meinem ganzen Leben gesehen habe.
Als Stück?
Als Theaterstück.
Ja. Ja.
Pacino konnte seinen Text nicht.
Ja,
hatte,
ja,
überall auf dem Laptop,
ja,
Kameras,
ja,
Bildschirme,
ja,
in den Flügeln,
wirklich,
und so.
Ja,
also es war ein Desaster. Die Menschen wollten ihr Geld zurück teilweise.
Wirklich?
Ja, ja. Das war wirklich desaströs.
Ja.
Die haben den Opening Night haben sie immer weiter nach hinten geschoben. Und dann hat die Presse irgendwann gesagt, jetzt ist es uns egal, jetzt kommen wir und besprechen das Stück. Und es ging immer weiter nach hinten, immer weiter nach hinten. Und Pacino kannte seinen Text doch irgendwie nicht. Mhm. Oder war so schlecht drauf, vielleicht gesundheitlich, man weiß es nicht.
Ja.
Er lief von den Journalisten weg. Und die Leute wollten ihr Geld zurückhaben. Und es war wirklich das schlechteste Theaterstück, das ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Aber was ich mitgenommen habe, war eine Begegnung neben mir. Hier beginnen sie ein Gespräch mit jemandem, mit einer etwas älteren Frau. Und sie fragte mich, was machen Sie? Und ich nur, yeah, well, I work in radio. Und sie mit Music, oh, okay, okay. Und dann drehte sie sich zu mir. Und es war so wirklich so süß. Und sagte, you know what? I'm a bit of a rocker too. Und die war so ungefähr 70.
Ja.
Und dieser Satz war so süß.
Ja.
You know what? I'm a bit of a rocker too. Weil sie so ein Stones-Fan ist.
Ja.
Und das war so süß.
Ja.
Und seitdem sind wir auch noch in Kontakt und befreundet.
Wirklich?
Ich bin dann, am Abend sind wir dann, weil wir auch dieses Leid teilen mussten.
Ja.
Keiner konnte alleine sein,
ja,
nach diesem furchtbaren Theatererlebnis, wo wir $250 für die dritte,
ja,
Reihe bezahlt,
ja,
hatten.
Ja.
Und dann noch irgendwie relativ an der Seite. Und sie mochte ja keine U-Bahn fahren. Also,
ja,
sie war so ein sehr sensibler Mensch, mag keine U-Bahn fahren. Und ich bin dann mit ihr 23 Blöcke in die Upper East Side noch zusammen hochgegangen.
In der Hoffnung, dass da kommt noch einer auf den Drink und du dir so eine Wohnung stalken kannst.
Nein, ja. Oh, die wohnt mit Doorman, also richtig exklusiv,
ja, ja,
richtig cool. Ne? Aber nee, aber es war so eine schöne Begegnung. You know what? I'm a bit of a rocker too. Und es ist so süß. Oh. Ja, so, knüpfe einfach mal wieder im Zug an, weil wir beiden ja auch regelmäßig Zug fahren und ja auch Spaß haben auch an Begegnungen, wobei die meisten Menschen auch tatsächlich sind fast wie in jeder Großstadt, fast wie in New York. Keiner guckt nach links,
ja, ja,
keiner guckt nach rechts.
Ja.
Dadurch, dass sie auch alle Stöpsel,
ja,
immer in den Ohren,
ja,
haben.
Klar.
Es kommt ja,
ja,
kaum noch Kommunikation,
ja, ja,
zustande,
ja,
was für dich manchmal auch ganz gut ist. Ne? Dann wird man nicht...
Ja gut, du hörst ja eh noch. Also das sollte man auch mal, wer beruflich im Zug telefonieren muss, was macht was falsch, finde ich. Ja? Du kannst gleich ein Schild rummachen, bin ein Loser. Weil dieses stundenlange, und du hörst ja dann auch Sätze, habt ihr jetzt die PDF in Kempten gekriegt? Da weißt du schon aussteigen, ja.
Und dann wird mit neumodischen Begriffen um sich geschmissen. Hey, wir müssen noch die Zillion, müssen wir noch einmal uploaden.
Ja.
Und es ist schrecklich. Also, aber ist es bei dir auch so schlimm? Weil ich habe immer das Gefühl, ich bin so der Einzige, den das wirklich krass nervt. Weil ich habe schon mitbekommen übrigens, wie jemand vom WDR jemanden entlassen hat. Der hat eine ganze Fernsehsendung geplant und hat jemanden entlassen, die es aber noch nicht wusste.
Aha.
Ich habe jetzt ihren Namen nicht drauf und auch nicht gehört, aber ich wusste es vor ihr.
Ja.
Ohne zu wissen, wer sie ist.
Ja.
Ich verstehe es nicht. Ich verstehe auch nicht dieses Selbstverständnis, dass ich so laut telefoniere, dass vier Reihen es mitbekommen.
Ja.
Ich möchte gar nicht, dass jemand hört, was ich sage. Aber den Menschen ist es egal.
Es ist ihnen egal und es soll zum, ich glaube, es soll die eigene Wichtigkeit sein. Es ist aber auch schon Klischee, sich darüber aufzureden. Man sollte sie einfach aus dem Zug werfen. Und gar keinen Kommentar geben. Ja. Aber es macht mich auch wieder unbeliebt.
Ja. Und ich denke immer, schreibe ich an die Bahn, dass sie es verbieten, überhaupt im Zug zu telefonieren, weil es soll doch auch so eine Oase sein. Wir wollen eine rollende Oase sein.
Sofort hast du.
Wie war denn das, was hast du gesagt? Wer es überhaupt nötig hat, im Zug zu telefonieren?
Loser.
Ist Loser.
Ja. Das ist ganz klar. Das ist nur maximal Mittelfeld.
Ja, den Satz werde ich mir jetzt einfach aus unserem Gespräch rausschneiden.
Hey, Loser.
Nee, damit ich es nicht selber machen muss, sondern damit jeder denkt, da spricht Harald Schmidt gerade. Weißt du nicht, ich muss hingehen und sagen, Entschuldigung, können Sie vielleicht etwas leiser sprechen? Ja. Denn wir kriegen alle hier mit. Und sagt, nee, stattdessen werde ich es rausschneiden jetzt, diese kleine Passage aus unserem Gespräch. Und wenn Sie laut abspielen, wer es nötig hat, Bezug zu telefonieren, Loser. Ja. Und dann gucke ich mal.
Ja, nee, ich habe neulich hinter mir hat eine Frau 25 Minuten telefoniert und das Problem war, man hat für 5 bei Meredo reserviert, aber nur 4 kommen mit. Was tun? Das musst du dir mal vorstellen, 25 Minuten. Ja. Ich meine, was da in diesem Kopf auch vor sich geht. Ich wüsste gar nicht, wie man da 25 Minuten drüber reden kann. Ja, aber das wird alles 10-mal gesagt und wiederholt und so. Ja. Aber da musst du auf Zen-Buddhist machen, weil ich habe auch festgestellt, selbst wenn man was sagt oder mal kurz hinguckt, du hast sofort den ganzen Wagen gegen dich. Ja, ist mir aufgefallen.
Okay.
Ja, weil das ist irgendwie, lassen Sie den Mann doch und so, fahren Sie doch woanders. Also das ist gefährlich.
Ja. Ich bin heute erste Klasse gefahren mit meinem Upgrade.
Was heißt denn das, Upgrade?
Ja, durch Bonuspunkte konnte ich einmal mal erste Klasse fahren, Harald. Das hast du sonst immer, das hab ich nicht so oft. Und ich habe das Gefühl, in der ersten Klasse ist es lauter als in der zweiten Klasse. Nee. Also die Fahrgeräusche in der ersten Klasse sind lauter als in der zweiten Klasse. Die Fahrgeräusche. Es macht ständig so. Und nicht nur, krass, ich muss mich umsetzen. Ja. Mich nervt diese. Da habe ich in der zweiten Klasse. Ja, ich habe das Gefühl, dass die erste Klasse ist lauter. Ist dir mal aufgefallen, dass die ganze optische, sag ich mal, Atmosphäre in der zweiten Klasse viel freundlicher, viel liebevoller ist, ein ganz viel schöneres Blau, ein helleres Blau als dieses dunkle Blau. Die Beleuchtung ist auch eine andere. Also ich habe immer das Gefühl, in der ersten Klasse fand es ist so wie nachts um 3 auf dem Bahnhof stehen mit diesem kalten Licht. So fühlt sich erste Klasse oft an. Aber du weißt ja schon gar nicht mehr, wie zweite Klasse sich anfühlt.
Ja, ich sehe ja teilweise, ich sehe ja auch die Leute, die durch die erste Klasse durchgehen in die zweite Klasse, zum Beispiel in Stuttgart im Kopfbahnhof. Man kommt aus Backnang und kriegt gerade noch den Zug nach Mannheim und rennt dann durch, voll von Rucksäcken, feuchten Wollsocken und neuesten großen, meiner Meinung nach Schlittenhunden, die man auch mit dem Zug dabei hat, Huskies oder so. Also stelle fest, dass es gerade in wie soll ich mal sagen, in der Zweitklassigkeit gibt es, glaube ich, eine stärkere Tierliebe. Kann man das so formulieren? Ja. Ist auch ein Satz zum Rausschneiden.
Ja, aber da rege ich mich nicht auf. Da lasse ich einfach machen. Aber ich sag dir was anderes, über das ich mich hier aufrege.
Ja.
Und zwar, wir haben ja schön gesprochen über das Woke, was heute ist. Ja, gendern. Ja. Ich meine, ich finde gendern von der Idee her ganz schön.
Du genderst während deiner Moderation? Jetzt heute hast du ein bisschen, aber nicht wirklich.
Nee, weil ich passe das an.
Ja.
Weil wenn ich bei dir gendere, dann verliere ich den Kontakt zu dir.
Nö, wieso? Also, du wirst auch zweiter Klasse. Also insofern ist die Gesellschaft kann ja nur funktionieren, wenn man tolerant ist.
Aber ich bin heute erster Klasse gefahren und deswegen ist es okay für heute.
Aber du hast dich nicht wohlgefühlt, weil die Geräusche so laut sind. Die Fahrgeräusche und das kalte Licht.
Ich sag nur so.
Das kalte Licht.
Ich sag nur, die Technik in der ersten Klasse ist zweitklassig. Und die Technik in der zweiten Klasse ist erstklassig.
Mir gefällt aber eigentlich die Vorstellung wahnsinnig gut, dass man in der zweiten Klasse eigentlich den beschissenen Platz hat. Ja?
Ja.
Aber es ist nicht ganz so voll. Du hast ja in der zweiten Klasse nur 2er-Sitze.
Mhm.
Und in der ersten kannst du halt schon einen Einzelsitz erwischen.
Ja. Ja?
Aber nützt dir auch nichts, wenn gegenüber einer in so einer enormen Ruhe Cracker ist.
Aber da weiß man, das ist schnell vorbei.
Nee, das ist eben leider nicht schnell vorbei, weil man lässt sich Zeit, man genießt.
Aber im Gegensatz zum Telefonieren ist Cracker Acid schnell vorbei.
Gut, okay.
Ja. Also, wir waren beim Gendern, ne? Phänomen unserer Zeit. Und dann gibt es aber auch, sag ich mal, Sprache, die sich wandelt. Sprache verändert sich. Und es kommen Ausdrücke, die plötzlich jeder benutzt. Gerade natürlich so, wenn es um Politik geht.
Ja.
Ich persönlich, und ich bin so gespannt, was du sagst.
Ja.
Ich kriege sofort die Krätze, wenn ich das Wort höre. Was glaubst du, was für ein Wort ist? Also wir reden von Talkshows, wir reden vielleicht von Mittagssendungen im Radio. Wenn welches Wort fällt? Was glaubst du?
Ein einziges Wort fällt mir jetzt auf Anhieb
nicht. Das plötzlich jeder benutzt seit ein paar Jahren. Narrativ. Ich krieg die Krätze.
Ja, da gibt's aber
Diskurs.
Ja, Narrativ gibt, da gibt's aber schon jetzt die massentaugliche Variante Erzählung. Wir brauchen eine neue Erzählung.
Wirklich?
Ja, ja, weil Narrativ ausgrenzen könnte. Also gerade wenn du an der 5%-Hürde bist, muss ja jeden irgendwie kriegen. Und, aber der weiß auch nicht, was mit einer Erzählung gemeint ist, weil der glaubt, es wäre ein Märchen oder ein Hörbuch. Ja, ja, Narrativ, aber was ist mit der Formulierung, da haben Sie einen Punkt?
Ja, da haben Sie einen Punkt.
Wirklich? Okay. Da bin ich bei Ihnen.
Da bin ich bei Ihnen.
Ja, ich würde es gerne mit Ihnen teilen.
Ja, ich bin ganz bei dir.
Ja, da bin ich bei dir.
Ja, nee, just saying.
Ja. da gibt's einige solche Sachen, die sich, man weiß auch nicht, wie sich sowas durchsetzt.
Aber du reibst dich an keinem dieser Wörter, oder?
Es klingt mir zu sehr nach einem Kiwi-Taschenbuch, sich drüber aufzuregen, weißt du? Ja,
also in dem Moment. Aber der Diskurs, man versucht doch quasi sich, glaube ich, wirklich abzuheben und auszugrenzen.
Indem man Diskurs sagt?
Ja, das Wort Diskurs. Na, der Diskurs.
Ganz
normale Sachverhalte ist plötzlich der Diskurs.
Für die Bühne wäre das eine Sache, die maximal mal schnell weggesprochen wird, aber keine ganze Nummer drüber. Ja, also das ist so wie Thank you for traveling Deutsche Bahn. Es ist einfach uninteressant, dass der Schaffner einen englischen Akzent hat. Und ich sehe das mittlerweile als Folter mit menschlichem Antlitz. Also zum Beispiel die größte Folter ist die Strecke Frankfurt-Köln und der Zug fährt weiter nach Amsterdam. Ja. Dort wird viersprachig durchgesagt. Ja. Um die Kohlen, Stoppen auf der Tischenbord. Merci. Und genauso gut ist auf Englisch die Durchgang, wenn du von Frankfurt Richtung Mannheim fährst, auf Englisch die Anschlusszüge in die Pfalz. Ich vermute, halb England ist unterwegs nach Deidesheim und muss das auf Englisch gesagt kriegen. Aber da bleibt dir nur die Möglichkeit, das einfach über dich ergehen zu lassen. Und es gibt einen ganz, ganz schlimmen Schaffner, der macht es in Eigenregie auf Hessisch. Liebe Bahngäste, wie Sie merken, fahren wir zurzeit nicht. Woran es liegt, kann ich auch nicht sagen. Und die oberste Geschäftsleitung spricht schon eine Weile nicht mehr mit mir. Und der ging mir so auf den Sack, dass ich ihn angesprochen habe.
Ich dachte nicht, dass ich ihn angezeigt habe.
Ja, nee, aber er hat es gewonnen, weil ich sagte, machen Sie diese Durchsagen? Ja, sicher. Das ist ja grauenhaft. Worauf er mir wortlos sein Handy mit 500 Mails zeigte, wie Leute sich bei ihm bedanken. Das war das schönste Ereignis des Tages. Sie haben mein Leben sinnvoll gemacht. Und der ist die Folter. Ich bin schon dreimal, hat er mich erwischt. Du sitzt im Zug, plötzlich hält der Zug irgendwo auf der Höhe von Darmstadt oder so. Ja?
Ich finde es super.
Unser Kollege im Badbistro freut sich auch, wenn sie mal wieder vorbeigucke. Entweder für das zweite Frühstück oder für erstes Kaltgetränk. Und grauenhaft, also das finde ich...
Aber das ist doch Abwechslung. Das ist mal was anderes.
Nee, es ist die Hölle. Und man sollte dann zumindest sagen, Kinder, schreit nicht in das Mikro rein. Ja.
Gut, okay.
Es ist ein Geplärre. Ja. Und auch diese die Vorstellung, dass die ganze Welt kölschen Humor hätte. Le Glück, schönen Tag, wir reichen Köln, die schönste Stadt der Welt. Kommt gut heim. Ja, also das verstehe ich auch nicht, was das...
Aber ein bisschen lustig ist trotzdem ganz okay, oder?
Nee, also, nein, lustig geht definitiv nicht. Es hat wirklich absolut, das ist so wie diese ganzen Moderatoren jetzt ihren eigenen Befindlichkeit. Also Christian Sievers, Jesse Wellmer,
ja. Du meinst den Schlussspruch, oder meinst du
generell? Nee, auch zwischendurch.
Du meinst auch die Moderation.
Jetzt, also, plötzlich fallen so Sätze wie, tut gut, das zu sehen, ja. Ich dachte, das geht nicht mehr. Ja, also oder Jesse Wellmer brachte den Bericht über White Tiger, der die Leute im Internet angeklagt ist, weil er sie vermutlich in Selbstmord getrieben hat, und sagte dann, der Bericht war zu Ende und sie sagte, einmal durchatmen und dann geht's weiter.
Ja.
Das ist nicht die Aufgabe eines Fernsehmoderators,
seine
eigene mentale Gemüsesuppe über mich zu kippen.
Ja, aber ihr ging es ja in dem Fall gar nicht so, sondern sie hat ja nur versucht, sozusagen, das, was die ZuschauerInnen
haben, was die gerade empfunden haben, uns damit einzusülzen, wie nahe ihr sowas geht.
Ja.
Und da muss ich sagen, da bist du im falschen Job.
Ja.
Ja? Und Sievers, den habe ich jetzt auf der Liste, den werde ich jetzt featuren. Also für, ein Kollege von dir? Also, du verstehst aber wirklich die Menschheit. Warum bist du nicht bei der UNO oder so? Du verstehst ja jeden. Das ist ja unglaublich. Also,
nein, das ist ja interessant. Ja, ja, der nein. Na, Christian Sievers, ein alter Kollege von mir
natürlich. Ja, ja, wir gut, aber er gibt jetzt so sein Neuestem auch so, dass er sich so, dass er eigentlich so ein kleiner Rocker ist. Oh, ja, so, wenn er echt? So Bruce Springsteen-Porträts anmoderiert oder so, ja. Ah, okay. Oder was hält ihr dann von Jana Pareigis, die sich so eine leicht stupide Fröhlichkeit aus dem Morgenmagazin rübergerettet hat. Tschüss.
Auf der anderen Seite, Harald, es ist einfach nur Fernsehen. Das darf man nicht vergessen. Es ist quasi das falscheste Medium der Welt. So, du kennst es.
Was heißt das falscheste Medium?
Ja, es ist ja auch alles Show. Es, auch selbst diese Nachrichtensendungen sind ja letztendlich nichts anderes als Showtime.
Also das muss
auf,
ja
auf einer sehr seriösen Ebene.
Also dann
natürlich.
Möchte ich da einen Roboter aber haben, der einfach sagt, heute ist Asien explodiert.
Kommt, bestimmt.
Ja. Wäre in dem Fall eine Erleichterung, weil ich möchte die Meldung neutral mitgeteilt kriegen und dass es mir überlassen bleibt, wie ich sie einordne. Das ist auch so ein Wort. Danke für die Einordnung.
Ja, danke für die Einordnung.
Danke für die Einordnung. Wie gehen die Menschen damit um?
Ja.
Was macht das mit den Menschen? Man weiß gar nichts. Und mir gefällt es natürlich, wenn es zu Krisen und Katastrophen in Gebiete kommt, wo Reporter sitzen, die eigentlich nie für den Einsatz geplant waren.
Ja.
Ja, weißt du, so die Lokalreporter und die dann so ein bisschen übers Ziel rausschießen. Das war immer hier eine weltoffene Stadt. Hier hat man Toleranz gelebt. Hier leben 142 verschiedene Nationen und dann das. Es ist unglaublich, was es mit den Leuten macht. Weil sie sagen, du schilder uns einfach, was passiert ist. Ja. Überlass das Weltgeschehen wirklich denen, die was davon haben. Und die sind, habe ich festgestellt, das sind oft so sind oft Männer, Mitte 30, korpulent, sehr frühe Glatze, einen zauseligen Bart und ein leicht schmuddeliges Strickkäppi. Da muss doch der Programmdirektor mal sagen, Junge, wenn du vor die Kamera gehst, nimm dir doch zumindest eine Mütze, die was hermacht ein bisschen.
Harald, das ist authentisch.
Ja, leider.
Verstehst du?
Ja.
Das ist authentisch. Guck mal, du regst dich über so Formulierungen. Du regst dich ja doch wenigstens über Formulierungen auf und so.
Auch
bei mir sind es einfach nur Menschen. Du regst dich vor allem über Menschen auf und ich mich über Worte oder über Wörter.
Ja, aber
Wörter. Okay,
aber
wie heißt es grammatikalisch korrekt?
Ich glaube, es geht beides.
Die
Worte ist, glaube ich, poetisch.
Die Anzahl.
Wörter ist so zehnmal die Wörter bei deinem Antrag. Aber die Worte, das sind die unser Herz erreichen oder auch nicht.
Ja. Und da fällt mir ein, dass ich wirklich völlig vergessen habe, von jemandem kurz etwas zu erzählen, der mal für dich gearbeitet hat.
Ja, aber das waren, glaube ich, 10 Millionen Leute.
Ja, ich weiß.
Weil ich lese über jeden, schrieb bei Schmidt.
Also,
ist ja fast so eine, er gibt ja Anspruch auf Krankengeld, oder? Schrieb für Schmidt. Ja, Pupsi Vosewinkel jetzt auf Bädertournee, schrieb für Schmidt.
Als erstes soll ich dich fragen, ob du denn noch Heilfasten machst. Franz Xaver Mayer.
Ja, schon lange nicht mehr. Ja.
Warum? Es muss ein großes Ding gewesen sein damals. Also ich war, glaube ich, zur Late Show-Zeiten.
Ja, ja, klar.
Das, aber Heilfasten.
Zwei oder dreimal gemacht, eine Mayer-Kur.
Die neue FX-Mayer-Kur.
Ja.
So heißt das. Okay. Und der Kollege von damals sagte dann noch, er bekam den Tipp, als der hat Gags geschrieben für dich.
Ja.
Und ich glaube, es war Manuel Andrack, der ihm dann gesagt hat, wenn du zu Schmidt reingehst, und ich glaube, es war so ein Gespräch zum Kennenlernen, versuche nicht witziger zu sein als er.
Ja, aber das ist so ein Klischee. Das ist so ein Klischee. Also erst einmal kam selten einer zu mir rein. Dafür hatte ich ja Mitarbeiter, die das im Vorfeld abgearbeitet haben. Ja. Und das hörte ich auch immer, dass das der Manager angeblich zu den Schlagersängern gesagt hat, die da waren oder so.
Okay.
Das musste, das war im Gegenteil. Also
ich meine, der andere hat es gesagt wohl.
Ja,
kein Redaktionsleiter.
Ja, aber kann ich mir fast auch nicht.
Wirklich?
Das war doch schon dann klar, dass
du solltest es ja auch nicht mitbekommen. Es war ja auch unter der Hand. Das solltest du nie hören. Ich habe mich jetzt nur getraut.
Ich habe es ja dauernd gehört.
Also du sollst nicht versuchen, nicht witziger zu sein als
er. Das ist wenn's geglückt ist, war ich ja froh, weil da musste ich schon weniger machen. Also für mich war das Tollste ein Gast. Hallo, toll, wie war dein Urlaub? Und dann zieht er 10 Minuten durch. Das ist schlimm bei einem Gast, der dann sagt, gut. Oder ach, hör auf, nicht so toll. Wir hatten so viel Regen und so. Ja.
Ja. Das war der Kollege Oliver Wurm, Herausgeber aus Hamburg. Ich weiß nicht, ob du den Oliver schon mal gehört hast.
Definitiv.
Den Namen? Also, der hat mal ganz am Anfang, so hat er mal angefangen für dich. Ja.
Aber der, ich bin überzeugt, dass der per Fax damals noch die Witze geschickt hat.
Das kann durchaus sein.
Und sonst würde ich ihn kennen.
Ja, glaube ich schon.
Ich saß ja mit den Autoren jeden Morgen zur Konferenz.
Na, er war einmal bei dir im Büro. Aber er hat sonst tatsächlich aus der Ferne gearbeitet.
Ich habe keinerlei Erinnerung.
Ist ja auch 100 Jahre her. Ist ja auch 100 Jahre her. Was ist mit so einem Begriff wie alles gut? Magst du den?
Ja, nein, das sind so, hallo, das sind so, geht's gut? Ja, nee, das sind so Teeküchen-Überlebungssätze. Ciao, ciao.
Ja. Ja. Nee, du, alles gut.
Ja, alles gut.
Alles gut.
Alles gut, ja, nee.
Das alles ist, gut, weißt du? Ja. Also, naja. Schön.
Alles gut.
Halt, ja. Ciao, ciao. Oh, die Zeit rennt.
Du musst zum Zug.
Time flies when you're having fun.
Hast du ein spezielles Ticket gebucht?
Ja, 17,56. Nee, ich kann jedes nehmen.
Den musst du kriegen.
Es gibt nicht viele. Ja. So, zum Schluss möchte ich mit dir aber nochmal gucken, ob wir...
So Sätze vollenden wie bei Was nun, Herr Merz? Mit Bettina Schausten?
Ja, hätte ich auch für dich, aber wenn du willst.
Nein! Aber, wie findest du sowas in so einem Polit-Talkshow, wenn es dann so neckisch wird?
Es lockert auf. Und es
du hast
beliebt.
Wirklich für alles Verständnis. Das ist
ich
doch
sag
nicht
ja
zu
nur
fassen.
So, ich habe mich gegen solche Sachen gewehrt in meinen Formaten.
Ja.
Ja, weil es alle machen und so. Und dann aber merkt man, wie begeistert die Leute sind, wenn auch wirklich so ganz langweilige Sachen abgefragt werden. Und es kommt an und es bricht manchmal so ein bisschen auf.
Ja, gut.
Und deshalb frage ich ganz gerne, zum Beispiel bei so einer, ich nenne es mal Autorvervollständigung, nenne ich es mal ganz gerne, das Tattoo.
Ja.
Das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt.
Ja.
Was ist bei dir? Das Tattoo, das du dir nie hast stechen lassen, zeigt was?
Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, auch nicht im Vollsuff mir ein Tattoo.
Ja, das weiß ich.
Wir haben mir kein Motto. Auch
deswegen geht es ja auch um das Tattoo.
Aber
du sollst dir irgendwas sollst du dir tätowieren
Nein,
lassen.
Nein, das ist wirklich...
Lass dir doch irgendwas mal tätowieren.
Tattoo, das ist wie telefonieren im Zug. Ja.
Ja, okay, also insofern. Nein, mit dir zusammen wollte ich jetzt nochmal checken, ob wir beiden mit vereinten Kräften, ob wir uns Musical-Experten nennen können.
Ja, du schon.
Nein!
Ich bin ganz begrenzt.
Du kommst hier mit Mathilde an.
Ja,
weil
ich gleich das Musical reingeworfen habe, wo ich fit bin.
Okay.
Du kennst ja Stephen Sondheim und so weiter, ist aber mir Schicht im Schacht.
Ich
passt die Metapher noch Schicht im Schacht? Wir haben ja kaum noch Schächte. Das ist, bezieht sich doch auf den Berg.
Ja, dann formulieren wir es doch um und nennen es einfach Schicht beim Schach. Weißt du, Schach ist ja doch in. Erstaunlich, wie viele junge Menschen auch heute noch Schach spielen. Also es ist ja durchaus ein Sport.
Wirklich?
Ja. Und dann gab es ja diese Fernsehserie, diese Netflix-Serie mit der Schachspielerin. Da hatten die ganzen Clubs auch wieder einen großen Run und so. Also man spielt Schach. Also ich habe gestern gesehen, saß ich, da war ein junger Kerl, der spielte Schach und einer, der ein bisschen jünger ist als ich, spielte auch Schach.
Ja.
So. Und da habe ich gedacht, oh krass, man spielt Schach. Okay, also Schicht beim Schach. Machen wir Schicht beim Schach. Okay, guck mal, vielleicht, ich weiß die Antwort übrigens nicht auf diese Frage. Ich habe die Fragen noch nicht durchgeschaut. Ich habe sie nur rausgesucht für uns. Mhm. Gib uns ein gutes Quiz über Musicals. Und da heißt es, which histo-remixed musical started as a university project? I have no idea. Du auch nicht, ne?
Nein, null.
Okay, aber es ist, lass gucken. Ah, okay, es ist Six. Wo diese ganzen, das ist ein interessantes Ding, was ich überhaupt nicht mag, aber wo die ganzen Frauen von Henry dem Achten.
Ja.
Auf die Bühne kommen und miteinander erzählen. Which leading musical character's name, okay, es geht um eine Figur aus einem berühmten Musical, is derived from the initials of a book author L. Frank Baum. Also eine Figur, die nach seinen Initialen benannt wurde. L.F.B.
Keine Ahnung.
L.F.B. Elphaba aus Wicked.
Ja, aber ich sag dir doch, ich habe keine Ahnung.
Du hast kein Wicked gesehen?
Ja, doch, aber es hat mir nicht gefallen.
Ja, aber deswegen kannst du...
Nein, da habe ich auch gar nicht drauf geachtet, wenn die Figuren sind, ja.
Okay. Ja, nee, dann... ich gucke nur gerade, ob irgendwas ist, was dich vielleicht begeistern könnte, aber mir fällt jetzt eigentlich gar nichts ein.
Ich kenne mich auch wirklich nicht aus. Ich bin ja auf die Idee gekommen, weil du dich so auskennst. Ich habe keine Ahnung.
Aber ich war so fasziniert, wie oft du in Musicals in London, in New York warst.
Aber dasselbe.
Ist das so?
Dasselbe. Fünfmal Billy Elliot, fünfmal Matilda.
Hast du Mamma Mia gesehen?
Ja, zweimal.
Okay.
Aber das, ehrlich gesagt...
Ist ja lange her, ist ja auch
wirklich... Ja, nein, aber es war fantastisch. Es war auch die 6 Millionste Aufführung, wahnsinnig konzentriert. Ich bin wahnsinnig geworden, voll mit Asiaten, die alles mitfilmen.
ohne Witz, aber eigentlich achten Sie in den Theatern doch drauf, dass da
keine. Ja, entschuldige mal, aber nicht, wenn das Theater voll ist mit Leuten und die dann wirklich nur Handys und so. Ganz schlimm.
Das ist interessant. Also zum Glück habe ich das nie gesehen. Man möchte ja manchmal, am liebsten würde man ja gerne mal so eine kleine Szene filmen, aber absurd. Nein, macht man nicht. Nein, no way.
Bei zum Beispiel bei Cabaret in London kleben die dir ein Dings auf die Linse. Das finde ich toll.
Kannst aber wieder abmachen. Also.
Ja, aber das wäre dann uncool.
Du meinst im Kit Kat Club.
Ja, im Kit Kat Club.
Ja. wie er heißt, ne? Offiziell. Ja, ja. Das Theater umgebaut zum Kit Kat Club, wo das Ganze spielt. Ja, haben sie cool gemacht. Das stimmt, du warst ja neulich auch erst wieder da im Kit Kat Club. Weißt du, was ich neulich mitbekommen habe? Ich habe dich neulich gehört beim Deutschlandfunk.
Ja.
Da warst du ja. Und da war ich wirklich erstaunt. Du hast dir erzählt, in deiner Talkshow damals, in der Late Show, du hast ja wirklich jeden gehabt und du hast wirklich David Bowie genannt.
Ja.
Und ich habe gedacht, Alter, wie krass ist das denn? Du hast wirklich bei dir David Bowie gehabt. Was hast du für eine Erinnerung? Und der kommt ja immer wieder. Die Menschen sind begeistert. Ich habe ihn sehr spät übrigens für mich erst entdeckt.
Ja.
Durch das Musical über ihn. Ja. In einem kleinen New Yorker Theater vor 5, 6 Jahren. Und du hast ihn, man kann sich das kaum vorstellen heute noch, bei dir sitzen gehabt. Wie war das?
Ehrlich gesagt, weil seine Stellung ist einzigartig. Aber ich war jetzt nie so ein großer Bowie-Fan.
Ja.
Ich kannte auch eigentlich nur ein Song von ihm, dieses
Let's Dance.
Let's Dance, ja.
Und Major Tom.
Ja, aber zum Beispiel die Mitarbeiter standen mit den LPs vor der Garderobe, um sie signieren zu lassen. Ich hatte keine Bowie. Ich habe geklopft, hello Mr. Bowie, I'm Harald Schmidt, the host. Ja. Hi. So, er hatte gerade so 2, 3 Outfits so ein bisschen sich ausgesucht. Das Unkomplizierte, was man sich vorstellen kann, die wissen ja gar nicht wirklich, wo sie sind.
Ja.
Ja? So, der kam mittags irgendwie an, trat auf, war wahnsinnig unkompliziert und so. Das war dann auch, glaube ich, nur ein kurzes Gespräch und dann sang er und flog auch gleich wieder weg. Das war, da war das für mich irgendwie nervöser, als Depardieu da war. Oder so, ja. Okay. Weil ich dann irgendwie die Filme gesehen hatte und er als Schauspieler oder auch Dennis Hopper, aber bei Bowie. Und zum Beispiel, ich war wahnsinnig erleichtert, als Prince gesagt hat, er möchte überhaupt kein Gespräch.
Okay.
Man darf ihn nicht ansprechen. Mhm. Macht aber 2 Songs.
Okay.
Ja? Und denn ich weiß auch nicht, wusste auch nicht, was ich Prince hätte fragen sollen. Also ich meine.
Aber du hast ja jemanden gehabt, der dir 2 vernünftige Fragen aufschreibt.
Nee, aber bei so einer Größenordnung wie Prince muss man im Thema drin sein, finde ich. Mhm. Oder man muss einfach sagen, also ich hätte nie gedacht, dass ich sie jemals treffe. Aber dieses entweder man zeigt ihn vor der Menschen, also es ist alles Quatsch. Ja. Oder man kann sich übrigens alte Prince-Sachen angucken, noch bei Dick Cavett, wo Prince so einen Spazierstock hatte. Und irgendwie damit rumgespielt hat die ganze Zeit. Das war ganz zu seiner Anfangszeit, ja. Und der spricht aber eine Stunde mit ihm. Aber diese ganzen Superstars, und da bin ich dann auch Englisch nicht fit genug, um im Grunde auf Feinheiten einzugehen oder so, ja. Das,
also der Gottschalk hatte kein Problem, nochmal so 2 Sätze da mit denen zu sprechen und zu fragen, ne? Und da gehaltvolles Fernsehen nochmal.
Ja, aber das war dann aber Wetten, dass. Ja, und ich habe jetzt da, was er nochmal, es war dann eher so Ding, man trifft sich in L.A. Und da hat er sich dann immer geärgert, weil wenn man sich in L.A. getroffen hat, haben sie gesagt, wer bist du? Ja, also das ist dann ein Unterschied, ob ich bei Thomas auf der Couch saß, bei der größten Show in Europa, oder eben dann so tun sollte, als ob er auch L.A. oder Hollywood ist. Keine Ahnung, nee, also für mich waren, ehrlich gesagt, war es für mich dann immer wirklich besser, es kam Pastewka oder Olli Dittrich oder Jürgen von der Lippe. Weil natürlich diese Starnummer, Pierce Brosnan kam mit einem Hubschrauber, ja, landete vor dem Studio. Ja, das ist dann schon toll, aber how is it to be James Bond? Ja, nee, also so ein deutscher Komiker, der einfach von der Lippe hat, ein Publikum nach 5 Sekunden im Griff. Ja, das Otti Fischer, ja, im Anschluss an den Bullen von Tölz und so, haben wir die Quote verdreifacht. Ja, das war praktisch das einzige Mal, wo wir 2-stellig wurden. Ja, das war für mich wesentlich interessanter. Sonst ist es ja wirklich gerade die Nummer, ich habe ein Foto mit Bowie.
Ja.
Und ihn halt mal zu erleben. Aber letzten Endes ist dann, wenn Bowie da hinkommt, so normal, wie man sich's nur vorstellen kann.
Ja, was Schönes, ne? Was Schönes. Aber trotzdem so, gerade Bowie ist Bowie. Das ist schon mal auch irgendwie eine Hausnummer.
Ja, ja, also, klar. Aber ich muss ja
damals
dann,
heute dann, vielleicht sogar noch mehr als damals.
Ja, klar. Aber ich muss also, ja dann für den Moment auch so tun, als Hi David, I'm Harold. Ja. You can ask me anything. Weil sonst erstarrst du ja vor Ehrfurcht und dann wird's ja gar nichts.
Ja.
Du hast ja nur 8 Minuten mit dem.
Ja.
Du hast ja nur 8 Minuten. Meine Damen und Herren, hier ist David Bowie. Dann schon mal 3 Minuten Applaus.
Ja. Aber da sage ich nur, it's a show. Es ist doch für euch beide dann einfach nur, it's a show. Dann werden halt 2 Fragen abgesprochen, wie man das ja so macht.
Aber das sagst du jetzt so theoretisch. Das ist, wenn der dann neben dir sitzt, ja, ist es dann doch nochmal eine andere Nummer. Iggy Pop zum Beispiel. Mhm. Ja. Lemmy Kilmister, Motorhead und so.
Ach Gott, du hast mit Lemmy gesprochen. Ja, ja. Also konnte man mit
ihm
sprechen?
Und der hat zum Beispiel, der hat einen genialen Satz gesagt, der wirklich auch ein ganzes Spektrum abdeckt. Er wurde gefragt, wie ist der und der Gitarrist?
Ja.
Und die Antwort war, very nice, but I've seen Hendrix. Und das war dann ein geflügeltes Wort mit den Autoren. I've seen Hendrix. Weil wenn gesagt, da kommt der ist irre, ja gut, aber I've seen Hendrix. Also diese ganzen Kurzkarrieren, wenn dann Pushy Mushy featuring Eiskonfekt, ja, wo man denkt, die kommen aus L.A., aber sie kommen aus Herr Mülheim. Management, Catering-Forderung und so weiter. Und Bowie halt sitzt in der Ecke und isst einen Apfel und trinkt ein Mineralwasser. Das führt aber dann dazu, dass man denen einen Crashkurs gegeben hat, wie groß der Dankbarkeitsgrad ist, dass sie überhaupt auftreten dürfen. Und die Karriere war ja schon zu Ende beim Verlassen des Studios. Das war noch übrigens die einzige, wo du immer diese Geste hast, ich höre mich nicht beim Soundcheck mittags. Weißt du, so jemand wie Bowie und Prince macht natürlich keinen Soundcheck. Das macht dann Assistent.
Ja.
Also das war das Interessante, das zu sehen.
Und bei Lemmy war sowieso egal, ob er einen Soundcheck gemacht hat oder nicht.
Lemmy brachte...
Remember me, Memorial.
Ja, genau. Und es war, wir mussten aufgrund der Versicherungssituation Ohrstöpsel verteilen. Also Ding. Hat sich aber keiner reingegeben, weil die Fans waren deswegen da. Und die Catering-Liste von Motorhead war auch einfach für jede Flasche Tullamore Dew. Ja. Und Iggy Pop wollte eine spezielle Flasche Bordeaux.
Okay.
Ja, und er hatte seinen Sohn mit dabei, der Banker war, ich glaube, in Chicago.
Okay.
Das war auch gut. Iggy saß mit nacktem Oberkörper in einer durchsichtigen Plastikhose da, ja, und der Sohn mit einem Nadelstreifenanzug mit Krawatte. Und das war zum Beispiel auch, da merkt man dann schon, also da war zum Beispiel auch die Frauen im Team, leichte, erhöhte Temperatur, als dann Iggy Pop hinter die Bühne kam. Ne? Mhm. Und das war dann auch so, ich wollte dann, Ladies and Gentlemen, hier ist Iggy Pop, und ich sagte gerade, Lady, da stürmte er schon raus. Das sind natürlich dann irgendwie solche, Überlebenden und solche Tiere, ja, da wird nicht eine Ansage oder was weiß ich abgewartet. Also das war dann schon beeindruckend, das zu sehen. Ja. Aber ansonsten, also lieber ein Megastar als jemand, der gerade eine Rückseite gespielt hat.
Erzähl mir zum Schluss noch eine Sache, weil du da nicht zu kamst, als ich dich neulich im Deutschlandfunk gehört habe. Du wolltest nämlich gerade eine Geschichte erzählen von Sepp Maier.
Ja.
Weißt du, und du kamst aber nicht dazu, weil das Thema
wurde.
Du wurdest abgewürgt, anderes Thema. Und diese Geschichte mit Sepp Maier. Und ich hörte nur, okay, Sepp Maier, ich will hören, was mit Sepp Maier war. Es muss nämlich eine gute Geschichte sein.
Es ist eine sehr gute Geschichte.
Okay, erzähl zum Schluss hier.
Es war eine Sendung mit Waldi Hartmann, dem anderen Show Titan.
Mottram Hall. Du meinst Mottram Hall?
Ja.
Ich fand es mal so schön, als wenn er hat ja bei der EM in England, hat er mal aus Mottram Hall. Waldemar Hartmann, wir melden uns gerade aus Mottram Hall. Rainer Bohnhoff ist bei mir. Ja. Rainer, was gibt's Neues? Das war so geil. Mottram Hall.
Ja, und Waldi. Und es war irgendwie eine Fußballsendung und es war Sepp Maier da und ich. Und Waldi Hartmann sagte zu mir, also du bist jetzt auch schon eine Weile dabei und jetzt hat man die Show gerade eingestellt und so, wie lange willst du denn noch machen? Und ich sagte, bis mich keiner mehr sehen will und dann noch 10 Jahre. Und dann sagte Sepp Maier, da hast du aber schon 8 rum.
Geil.
Ja, das war die Sepp-Maier-Geschichte, die man im Deutschlandfunk abgewinkt hat. Aber Corbinian Frenzel, sehr, sehr guter Kollege.
Toller Kollege.
Ja, wirklich.
Ja, ich höre ihn unglaublich gerne.
Und wir machen das ja in Theatern, dieses unterwegs. Mhm. Und da ist richtig Halligalli, weil es ist ja nur eine Stunde die Sendung und der Rest ist Podcast. Und da wird ordentlich Gas gegeben. Und sie lassen alles drin, das muss man wirklich sagen.
Mhm.
Ja, auch die Zärtlichkeiten gegenüber den Kollegen und so weiter bleibt alles drin.
Dafür sind Podcasts da.
Ist es so?
Ich schon.
Hörst du viel Podcasts?
Nein, aber ich komme nicht dazu, weil ich mache ja selber so viel. Ja. Und deswegen komme ich gar nicht zum Hören. Aber ich sag mal so, egal was du jetzt erzählt hättest, es wäre auch im Podcast drin geblieben.
Ja, ja, selbstverständlich.
Also alle, die uns hören, wissen, da ist jetzt nichts rausgeschnitten worden.
Nee.
Also,
aber war wieder große Freude, großer Spaß mit dir, ja.
Das wird zu hören sein, Now and Forever.
Ja, toll.
Welches Musical?
Weiß ich nicht. Cats!
So, habe ich gesagt, jetzt aber.
Die literarische Vorlage von wem?
T.S. Eliot.
Ja, zitiert von König Charles III. In der Weihnachtsansprache. Ja.
Ist es wirklich T.S. Eliot?
Es ist definitiv T.S. Eliot. Charles hat ihn zitiert. At the still point of a turning world. Oh. Das ist. Compare this to Frank-Walter Steinmeier. New Year's Eve Speech.
Ja. Ja. Aber guck mal, hast du noch gekriegt? Cats. Now and Forever. Ein so schöner Slogan.
Ja.
Now and Forever.
Und ein geniales Plakat. Nur diese Augen. Mhm. Wenn du es auf den Bussen und der U-Bahn und so siehst. Ja.
Ja.
Großes, tolles Musical, The Rum.
Ein bisschen in die Jahre gekommen. Also,
naja gut, aber ich habe es vor 105 Jahren gesehen und so. Und da war es schon.
Da war es bahnbrechend. Okay.
Gut.
Harald,
du sollst deinen Zug nicht. Das würde ich mir nicht verzeihen.
Nein, ich danke dir für heute. Wir machen das jetzt jedes Jahr.
Wir machen das jedes Jahr mindestens. Ja. Und teilweise auch mit neuem Material. Ne?
Ja, und dann gucken wir mal, was ich sonst so. Oh Gott, es gibt ja noch so vieles. Wir hätten ja Stunden schnacken können. Aber es ist einfach davon gerannt.
Du musst zum Bahnhof. 56?
Ja.
Den kriegst du. Da darf ich noch sagen, Hans-Dieter Hüsch hat hier im Haus die große, wichtige Sendung damals, Unterhaltung am Wochenende, moderiert und hat die Absage vorab aufgezeichnet, weil er schon in der Live-Sendung am Schluss gehen musste, weil er nochmal so einen Gig hatte in Bielefeld oder so.
Ja.
Danke.
Ja, ich danke dir.
Danke, dass du Gast warst, Chris.
Und dann bis die Tage wieder.
Bis die Tage. Tschö mit Ö.
Ja, tschö mit Ö, das ist ja genauso schlimm wie dein
hessischer
Bahnführer.
Passt gut auf euch auf.
Ja, tschüss.
Seid lieb zueinander.
Tschüssikowski.
Ja, ich möchte noch ein bisschen ganz viel Liebe durch den Äther schicken.
Bis bald, ja, Harald.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats.
Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren.
Ach, was sind das für Zeiten, sag mal. Also die Zeiten waren ja noch nie so wirr und durcheinander und gefährlich wie immer. Ja, man muss zugeben, es gibt also rein subjektiv schon eine Steigerung. Doch, die Demokratie wackelt mehr als je. KI ersetzt das Denken. Wir sind nicht mehr verteidigungsfähig, wir sind kriegsfähig. Was machst du jetzt dagegen als Einzelner? Ne? Ja, man geht ins Kino, hat Sex mit dem Partner. Also mit kleinen Dingen die Welt verändern. Ne? Oder man macht einen Podcast. Und den mache ich jetzt. Matthias Richling angenehm. Ja, wer es weiß, aber manchmal weiß ich es selber nicht. Ich mache politische Comedy und das will ich künftig machen, alle zwei Wochen mit verschiedenen Kollegen aus dem Humorsektor über alles, was diese Zeit hergibt. Denn damit man in der Zeit nicht verloren geht, muss man ja ständig drüber sprechen. Aber mit Ironie. Ja? Denn wie sagte ein berühmter jüdischer Rabbi, nicht die Hoffnung stirbt zuletzt, der Humor stirbt zuletzt. Was für Zeiten! Richtung plus 1, jetzt in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Jetzt darf auch mal Rambo Zambo im Adenauer.